Ihr hört Schwarzkopf und Braunschlag. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fortsetzung folgt, dem Podcast über Serien und so. Diesmal mit dabei die Annemarie aus Berlin. Hallo Annemarie.
Hallo Daniel.
Der Alex aus Düsseldorf.
Ja, einen schönen guten Tag, hallo.
Der Erik aus Stuttgart.
Ja, hallo.
Und ich kurz über dem Berg. Hallo, ich bin der Daniel.
Dorf, nennen wir es Dorf.
Dorf könnte man es auch so nennen. Wir haben diesmal ein deutschsprachiges Programm. Wir hatten ja schon längere Zeit, ich weiß gar nicht genau, Annemarie, weißt du es noch, wann es zum ersten Mal aufgeschlagen ist, gefühlt schon über ein Jahr her, von Hörern den Hinweis bekommen, wir sollten nochmal bei Braunschlag reinschauen. Das haben wir hiermit gemacht.
Schon ein halbes Jahr, ja.
Vielen Dank für den Tipp nochmal.
Lief ja zuletzt bei ORB, glaube ich, nochmal in der Mediathek oder in Dreisat. Da hätte man das auch nochmal schön am Stück gucken können. Dann Deutschland 83, dem, sagen wir mal so, Exportschlager. Läuft im Ausland mit relativ guter Presse rauf und runter. Ob das in Deutschland der gleiche Fall ist, werden wir sehen. Und das große Finale, ich hatte zwar irgendwo was gelesen von Staffel 4, aber Annemarie, ich glaube, eine Staffel 4 wird nicht kommen, oder? Weißensee, Staffel 3, quasi nach der Wende. Ich glaube, dann würde das seinen Charme verlieren. So, also drei deutschsprachige Serien, nicht drei deutsche Serien, aber drei deutschsprachige Serien, die wir besprechen werden, so quasi als krönenden Jahresabschluss, bevor es dann eigentlich nur noch mal dieses Jahr ein Highlight gibt, worauf sich wahrscheinlich die einen schon das ganze Jahr freuen. Unser Weihnachtswichtel-Special mit modifizierten Regeln, ich weiß es noch nicht. Wir haben ein paar internationale News. Annemarie, du hast was über Mozart in the Jungle. Wird es da eine zweite Staffel geben oder wird es da nichts
genau.
geben?
Genau, und ja, wird es geben und schon ziemlich bald, nämlich Ende Dezember, ich glaube am 30., 31. irgendwie um die Dreh, also veröffentlicht Amazon, ja, wieder die zweite Staffel, ja, Punkt.
Sehr schön, werden wir schauen. Staffel.
Ja, also ich freue mich da sehr drauf. Das war ja schon ein bisschen her, oder? Dass wir das gesprochen haben. Ich glaube,
so lange auch nicht. Ein halbes Jahr vielleicht maximal. Echt? Ja. Also ich fand es jedenfalls genial. Und das Interessante ist, es ist eine dieser Serien. Ich habe das mittlerweile, ich glaube, 4, 5 Leuten empfohlen und gesagt, hier, passt auf, lasst euch nicht abschrecken, weil es war wirklich so der Grundtenor. Die meisten fanden das, also rein vom Cover oder so, man ist ja doch so ein visueller Typ, dann doch nicht so ansprechend. Und jeder, der reingeschaut hat, hat es dann einmal komplett am Ende durchgeschaut, also hat es dann wirklich gemocht. Also wer es immer noch nicht geschaut hat, Mozart in the Jungle, der die Empfehlung
schlechthin. Und lass dich von der Werbung wirklich nicht abschrecken oder eben von diesem Cover, von den Bildern. Weil
ich habe es nicht gemocht, kann mich daran erinnern, es hat mir nicht gefallen.
Ja, du bist aber auch ein ganz spezieller Fall, Erik.
Um mir mal diese ganzen positiven Wertungen auch mal wieder auf ein realistisches Level runterzuheben.
Hast du es eigentlich mal geguckt, Alex, bis zu Ende? Oder weiter reingeguckt?
Nee, leider nicht.
Gut.
Ja, jedenfalls, ja, Daniel und ich mochten es und ich glaube auch einige unserer Hörer. Ja, da freue ich mich drauf. Gerade so, wenn das jetzt in die Weihnachtszeit, Silvester, da habe ich ja eh nichts vor und da werde ich mir die zweite Staffel.
Noch mehr Zeit als sonst.
Ja, ach, endlich Urlaub, endlich Feiertage, Zeit zum Serien gucken. Ohne Stress, ich freue mich schon sehr drauf.
Ohne Stress Serien gucken. Guckst du sonst unter Stress Serien?
Ja, nicht unter Stress, aber man hat ja doch so viele andere Sachen noch zu tun, dass man zu viel zu wenigen Serien kommt. Ich habe jetzt einiges aufzuholen noch.
Da Annemarie mal extra krank machen, damit sie mal Serien gucken kann.
Hey, das kann ich mir ja auch nicht leisten. Dann habe ich ein schlechtes Gewissen, das geht ja auch nicht. Deshalb,
Homeoffice. Genau.
Nee, das könnte ich nicht. Eben deshalb, da würde die Seriensucht, glaube ich, überwiegen. Und dann irgendwann würde wahrscheinlich die Frage des Chefs kommen. Ja, egal. Gut, also Mozart in the Jungle, zweite Staffel bei Amazon und von The Blacklist. Ich weiß nicht, das guckt niemand von euch mehr weiter, oder?
Nee. Ich guck's tatsächlich nebenbei ein bisschen weiter, ja.
Ja, also, da wirst du dich freuen, gibt's nächstes Jahr eine vierte Staffel.
War sehr zwischendrin in der irgendwie, es hat etliche Male so Situationen gegeben, wo ich dachte, oh nee, jetzt guckst du den Scheiß nicht weiter. Ich habe es dann trotzdem irgendwie weitergeguckt. Irgendwie, also ich mag halt den Hauptdarsteller irgendwie ganz gern. Und
James Spader, ja.
Also so ein Bullshit manchmal, aber das, ja, nicht so ein angenehmer Bullshit wie bei Scorpion, sondern die meinen es halt wirklich ernst, ne? Und ja, da kommen halt Leute dann wieder, die eigentlich längst tot geglaubt, so bloß damit die Story irgendwie weitergeht und so. Nee. Naja. Aber auf dem aktuellen Stand bin ich auch nicht. Bin da, glaube ich, so 4-5 Folgen hinterher.
Naja. Jedenfalls Black, die 4. Staffel kommt. Das war's von meiner Seite aus.
Kurz und bündig, zum Jahresende ist quasi Sommerloch. Da gibt's auch nicht viel zu berichten. Viele Serien haben mittlerweile sogar schon ihre Weihnachtsfolge ausgestrahlt. Also die ein oder andere wird das wahrscheinlich schon gesehen haben.
Beziehungsweise Winterfinale.
Irgendwelche Empfehlungen? Ja, es gibt ja welche, die machen richtig lange Pause. Da kommt das erst im...
Ja, aber es gibt doch Sachen, also die hören Mitte Dezember auf und gehen Mitte Januar weiter. Und dann wird das eben meist dann die Folge als großes Winterfinale. Bla bla bla, Schocker of the Season und sowas angekündigt. Also.
Gibt es eigentlich irgendeine Weihnachtsserie jetzt dieses Jahr auf den einschlägigen Kanälen, die man mal beachten
sollte?
Also
ist zwar keine Serie, aber bei Netflix gibt es dieses Merry Christmas mit Bill Murray. Eine Stunde.
Das habe ich auch gesehen, das wollte ich auch ganz gerne sehen.
Das wollte ich mir gerne noch angucken.
Es geht auch bis eine Stunde, glaube ich, das ist gar nicht mal so lang. Das ist relativ kompakt mit wie heißt er? George Clooney ist doch auch dabei. Also. Oder relativ vielen Gastauftritten,
sagen wir so. Jede Menge Stars, ja genau. Also ich denke mal, spätestens bis wir wichteln, habe ich mir das angeguckt. Da kann ich dann was zu sagen.
Und ich hatte irgendwie gelesen, dass der Harald Schmidt, der geht jetzt irgendwie wieder in den Tatort, wird dort irgendwie Chef von irgendeinem Team, spielt er da beim Schwarzwald-Tatort, glaube ich, oder so. Das sind irgendwie alle ganz, ganz happy gerade.
Das kann ich mir gut vorstellen. Den kann ich mir in so einer Rolle eigentlich ganz gut klugscheißerig vorstellen.
Der war doch noch nicht im Tatort, oder? Ich kenne ihn nur vom Traumschiff, dass er da mal...
Als Captain oder
Kapitän.
So,
ne? Ja. Nicht, dass ich das gucken würde, aber...
Ja.
Die Mama hat es geguckt, du warst gerade zufällig zu Hause.
Im Zimmer zufällig.
Nee.
2 Stunden lang.
Das eine Mal im Urlaub, als es nur ZDF gab. Ja, nee, keine Ahnung. Ja, Traumschiff.
Und unser Lieblingssender Sky, der hat heute auch eine Mitteilung veröffentlicht. Die flog bei mir auf Twitter ein paar Mal durch. Der Sky 007-Kanal, also sie benennen ja immer mal ihren Sky-Hits-Kanal um und dann machen sie mal Star Wars, mal 007 oder irgendwas. Der zählte wohl zu den erfolgreichsten Kanälen von Sky in der letzten Zeit. Also der hat wohl sehr, sehr hohe Einschaltquoten erreicht und ja, war wohl ein ziemlicher Erfolg und mal gucken, was sie dann als nächstes dann machen.
Wobei ich das nicht ganz nachvollziehen kann. Also welche Faszination macht die Reihe rum? Hat James Bond auf euch noch? Anne-Marie, guckst du es noch? Also hast du die aktuellen zum Beispiel gesehen?
Ja, den aktuellen habe ich gesehen.
Alex, wie ist es bei dir?
Ich habe auch den aktuellen Kino gesehen. Ich bin da ein großer Fan von. Ich habe mir auch, wie Erik gesagt hat, auf dem Sky mal andere angeguckt. So ältere, mit dem Sean und mit dem Roger. Und das ist schon schön. Das ist schon ein schöner Charakter und mir gefällt es. Also ich bin da auch Fan von.
Erik, bei dir?
Ich finde die Idee halt ziemlich gut, dass das halt auf diesem Fernsehkanal läuft. Ich meine, Sky, die haben halt wirklich ein Top-Sendesignal auch. Also die senden halt wirklich in echten Full HD, also nicht wie die öffentlich-rechtlichen, die ja nur in 720p senden, sondern die haben ja wirklich 1920 mal 1080 Bildpunkte und du hast alle Sprachen zur Auswahl. Die verwenden teilweise irgendwelche neuen Remastered-Versions. Ich habe von James Bond etliche DVDs von verschiedenen Filmen und auch die ein oder andere Blu-ray, aber dort hast du halt mal wirklich hintereinander weg, mal Alex, mach mal nicht so einen Krach hier, hintereinander weg halt mal alle möglichen Filme und kannst halt mal reingucken oder aufnehmen, was du noch nicht hast und teilweise Filme in Top-Qualität, die es so gar nicht irgendwie schon in der Qualität irgendwo gibt und so, fand ich echt gut, also genau wie bei dem Star-Wars-Kanal, das ist halt mal wieder eine schöne Gelegenheit, zappst halt rein, bleibst hängen, guckst irgendwas, genauso wie bei Star-Wars bei dem Kanal.
Na gut, also nochmal mein Feedback, also ich bin gar nicht so ein Fan davon, ich habe auch die letzten 2, 3 irgendwie gar nicht gesehen und davor auch nur
also Skyfall solltest du unbedingt schauen, der war echt gut, jetzt den aktuellen.
Das ist der aktuelle, so. Okay. Nur vielleicht gucke ich mal.
Nee, Skyfall war der vorletzte.
Ach, der vorletzte.
Der war echt gut, aber jetzt der aktuelle hat mir auch nicht so gefallen. Aber
also Spectre habe ich auch noch nicht gesehen. Ich bin jetzt nicht so der Riesenfan, also ich mag eher die alten mehr, aber deswegen der Kanal war echt gut.
Bei der Anzahl der Folgen ist es ja quasi schon fast eine Serie mit Spielfilmlänge jeweils. Gut, kommen wir zur ersten Serie und da habe ich gerade nochmal nebenbei geschaut, die wird Alex uns gleich vorstellen, Braunschlag, die aber schon 2011 sogar produziert worden ist. Also es ist schon etwas ältere, die es aber warum auch immer erst jetzt die deutsche Free-TV-Premiere tralala geschafft hat und dort reingekommen ist. Und wie gesagt, einige unserer Hörer, vielleicht war es auch ein Hörer aus Österreich, denn es ist eine österreichische Serie, der die uns empfohlen hatte. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Und als Anne-Marie gesehen hat, dass wir schon mittlerweile 2 deutschsprachige Serien im Programm haben. Und dann lass uns doch Braunschlag einfach mit reinnehmen und deswegen werden wir die jetzt vorstellen. Alex, worum geht's denn bei Braunschlag? Was ist Braunschlag eigentlich?
Gut, also Braunschlag, keine deutsche Serie, sondern eine österreichische. Ich weiß nicht, ob du gesagt hast, ich habe gar nicht zugehört, aber das ist, kennst du ja schon. Ist eine österreichische Serie, produziert vom österreichischen Rundfunk 2011. Und da geht es darum, um ein kleines österreichisches Kaff, ziemlich grenznah, was Probleme hat mit seiner Gemeinde und mit ja, ich sag mal ganz grob, mit dem Überleben. Also die haben einfach in der Gemeindekasse wenig Geld und kommen halt nicht so richtig aus ihrem Kaffleben raus. Und dann gibt's halt den Bürgermeister, den Gary, und der versucht halt immer krampfhaft irgendwie die Gemeinde so ein bisschen am Leben zu halten und irgendwie den schnellen Euro zu machen und das schnelle Geld zu machen. So wie andere kleine Käfer, die irgendwelche kirchlichen, wie sagt man denn, Wallfahrtsorte haben, wo die Pilger halt hinpilgern und dadurch halt sehr, sehr viele Gästebetten ausgebucht werden oder viele Hotels ausgebucht werden. Das will er halt gerne auch haben für sein kleines österreichisches Dorf. Und wie es halt aus mir rausklingt schon, ist es halt nicht sehr erfolgreich, was er halt macht. Und er ist halt ein sehr einfacher Mensch, dem auch sein Dorf wahrscheinlich nicht so viel am Herzen liegt, sondern eher der schnelle Euro am Herzen liegt. Und in der ersten Folge sehen wir halt oder kriegen halt mit, wie er versucht halt so dieses kirchliche Wunder ein bisschen in sein Dorf reinzuholen. Also er möchte da gerne was faken, ein Wunder heraus aus dem Boden stampfen, was dann halt so ein bisschen für sein Dorf steht und wo dann die Leute halt hinpilgern in sein Dorf, in seinen Braunschlag. Das heißt das Dorf ja Braunschlag, daher kommt dann auch der Name. Und um das halt irgendwie hinzubekommen, hat er halt irgendwie einen Freund, einen Kollegen, der ihm da hilft. Und manipulieren eine Maria und versuchen sie die irgendwie zum Weinen zu bringen, also wo dann so aus den Augen halt Blut rauskommt, so blutige Tränen, gab es ja auch irgendwo, keine Ahnung, Italien, Spanien, weiß nicht, gab es ja auch so eine Maria, die dann geweint hat. Das versuchen sie irgendwie auch zu basteln mit ihren beschränkten Mitteln, das geht aber erst nach hinten los. Und als andere Idee haben sie dann halt gebracht, dass sie dann eines Nachts im Wald ihre Maria irgendwie in die Luft gezogen haben und ein bisschen pinkes Licht im Hintergrund gehabt haben und mit Mikrofon und Lautsprechern da vorgegaukelt haben, dass halt dass die Maria oder ja ein übermenschliches Wesen zu der Bevölkerung spricht. Und in der Tat kam da auch einer vorbei und hat das dann irgendwie mitbekommen, also so ein bisschen der Dorftrottel, sag ich mal, der so ein bisschen einfältig war oder ist, und der nimmt das halt direkt als bare Münze auf, nimmt das als Wahrheit hin und versucht das dann halt so in der Gemeinde halt dann zu erzählen. Alle glauben ihm aber erst nicht und dann irgendwie kommen sie aber doch alle auf den Trichter, dass da doch irgendwas dran sein muss, und dann alle ganz heiß darauf sind alle am Glauben denn alle, dass da irgendwas sein muss, irgendwie Wunder geschieht und alle sind ganz heiß und da werden Beerdigungen verschoben und andere Gemeindemitglieder, die sind dann auf einmal geheilt von ihrem Ischias oder von ihren Rückenleiden, und so schaukeln die alle halt ein bisschen hoch. Und sag ich mal, das ist so das Grundsetting der ersten Folge oder der Serie, sag ich mal, dass die halt so diese Marienerscheinung haben oder faken und dadurch halt so diesem Tourismus.
Tür und Tor öffnen.
Ja, richtig, Tür und Tor.
Ganz heißes Eisen, ganz heißes Eisen.
Ah, der ist ein Versprecher. Ich glaube, du kannst eine kleine Sternchen machen, dass ich mich da versprochen habe, dass es nicht in den falschen Hals gerät. Auf jeden Fall ist das so ein bisschen der Grundtenor der ersten Folge. Und dann haben wir da halt noch irgendwie so ein paar andere Nebencharaktere, ein Mann, der im Sterben liegt, und da kommt die Tochter immer und der Sohn, und die wollen dann, und er liegt irgendwie schon seit mehreren Jahren im Sterben und will aber nicht so richtig sterben, aber denkt, er stirbt immer. Und dann halt noch so ein Pärchen, wo er irgendwie nicht zeugungsfähig ist, aber sie immer denkt, dass sie schon schwanger ist, aber das nicht funktioniert oder nicht funktionieren kann. Also verschiedene andere Charaktere, die dann alle so miteinander ein bisschen verstrickt sind. Ich sag mal, alles in allem muss man, also man muss auch noch sagen, dass die halt, dass die alle diesen österreichischen Dialekt halt sprechen. Ich habe bei dem ein oder anderen Wort wirklich das nicht verstanden, weil das halt so Landessprache war wahrscheinlich. Und ja, ich nicht wusste, was sie wollten eigentlich, aber man kann es im Großen und Ganzen gut verstehen. Alles in allem muss man sagen, man muss halt dieses, ich weiß nicht, wie man dieses Genre nennt, aber man muss es mögen. Es ist auf der einen Seite, ja, es hat irgendwo eine gewisse Comedian, wie sagt man, eine witzige Art und Weise.
Humoristische
Ader. Es ist nicht dieses Schenkelklopfer und Weglach Comedy-Geschichte, eher so ein bisschen, ja, weiß nicht, wie man es nennt, so ein bisschen ne, alltägliche Komödie. Aber also für mich war es im Endeffekt nicht so wirklich das Wahre, weil, ja, wie gesagt, ich konnte mit den Charakteren alles nicht so richtig was anfangen. Die waren also ein bisschen überzeichnet, sage ich mal, so dieser Bürgermeister, der war so extrem auf gelangweilt oder dümmlich gezeichnet und ja, alles in allem war es nicht meins. Also ich weiß nicht, ich glaube, Daniel, die hat es ein bisschen besser gefallen oder du hast da ein paar mehr Punkte gegeben in unserer internen Liste. Aber alles in allem fand ich es ein bisschen, nein, nicht zäh, aber es hat mich nicht so richtig abgeholt und ich muss jetzt nicht unbedingt wissen, wie es da weitergeht, weil die ganzen Geschichten mich jetzt nicht so betroffen haben oder mitgenommen haben, dass ich jetzt da unbedingt weiter wissen, wie es weitergeht. Von daher, von mir gibt es ja eher einen Daumen runter, aber ich glaube, Daniel, bei dir warst du, fandest es gar nicht so schlecht, oder?
Ja, nee, ich fand es gar nicht so schlecht, da war ich überrascht. Also wie gesagt, ich wusste ja nicht so richtig, worauf ich mich einlasse. Wir hatten es ja immer schon mal empfohlen bekommen. Es war nicht bloß ein Hörer, sondern etliche eigentlich, nicht etliche, aber ein paar zumindest, und es ist irgendwie immer wieder von der Liste der zu besprechenden Serien verschwunden. Ich weiß gar nicht so richtig, warum. Und bei mir war es dann komplett aus den Augen mittlerweile. Und Anne-Marie hat gesagt, ach hier, das haben wir ja schon irgendwie länger auf dem Plan, können wir doch mit reinnehmen. Und das Interessante ist, du hast schon recht, ich glaube, es ist ein gewisses Genre, das man zumindest mögen muss, beziehungsweise so ein bisschen offen sein muss. Das ganze Ding wurde, glaube ich, auch wenn ich es recht in Erinnerung habe, auch damals so produziert. Also da gab es kein Druck von oben. Das war einfach so ein frei produziertes Ding. Wie gesagt, Produktionen aus dem Ausland haben, also Ausland, in dem Fall Österreich, haben halt natürlich auch immer das für den Deutschen, also in Deutschland das Problem, dass die halt natürlich auch stellenweise einen ganz anderen Humor haben. Mal klappt das besser zu adaptieren, beziehungsweise zu übernehmen, manchmal nicht. Und hier ist es so, wir beobachten, wie du schon sagtest, im Prinzip diesen Bürgermeister, der sein Dorf da runterwirtschaftet und der dem schon was an diesem Dorf hängt, natürlich auch irgendwie Geld machen will und versucht eben da irgendwie ja die Konjunktur ein bisschen anzukurbeln. Und das Einzige, was er sich so in dem Piloten vorstellen kann, ist eben dann so eine heilige Erscheinung irgendwie zu generieren und dadurch irgendwie an das nötige Kleingeld durch Touristen ranzukommen. Und du hast ganz viele unterschiedliche Schauplätze, alle haben sie irgendwie ihr Problem. Eigentlich wirkt es manchmal so ein bisschen so, naja, inzestöses Dorf ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber alle so, jeder kennt jeden, jeder ist mit jedem irgendwie verwandt, jeder ist irgendwie, steht sich relativ nah. Dann dieses typische, jeder hat irgendwie eine Affäre, der Pfarrer versteht nur halb Deutsch und als er nachher dann auch so die Predigt hält oder sowas, da fragst du dich auch als Deutscher, der hat schon Deutsch gesprochen, also nicht so mit irgendeinem Einschlag drin, aber so ganz seltsame Sätze, die anscheinend irgendwie Sinn geben sollen oder auch nicht, war jedenfalls irgendwie ganz lustig. Und ich fand es irgendwie als, ja, man könnte fast sagen, so kleine Milieustudie eigentlich ganz, ganz nett. Aber ich weiß halt auch nicht genau, vielleicht schaue ich mal noch bei Gelegenheit in die zweite Folge rein. Es sind ja nur 8 Folgen, 45 Minuten. Also es gibt auch nur diese eine Staffel, danach ist Schluss. Es hat einen gewissen Reiz, den man aber irgendwie erliegen muss. Also da muss man schon ein gewisses Geschmack dafür haben oder ein Gespür dafür haben, das genießen zu können. Wie gesagt, rein sprachlich hatte ich da eigentlich an keiner Stelle ein Problem. Ich hatte die eine oder andere Rezension gelesen, die dann wirklich ein Problem hatten, dass sie am liebsten noch einen Untertitel gehabt hätten. Also wie gesagt, ich habe da an keiner Stelle irgendwie ein Problem gehabt, warum auch immer. Vielleicht habe ich mich einfach in das Dorfleben da so eingehört, keine Ahnung. Aber ich fand es interessant, also aber mehr so im Sinne von wirklich Interesse, da vielleicht doch weiter zu gucken. Also ich fand es halt irgendwie ganz witzig. Es hat halt vielleicht so, ja, ich weiß nicht, früher gab es so Theaterstücke, die so auf der Bühne aufgeführt wurden, ne, durch Ohnsorgtheater, keine Ahnung. Also so ein bisschen diesen Anklang hat das. Also es ist schon alles ein bisschen gestellt, alles ein bisschen konstruiert und alles ein bisschen so nicht mal unbedingt auf Krampf lustig und manchmal auch nicht wirklich lustig, sondern eher so ein bisschen Drama. Aber so die Mischung, mir hat es gefallen. Also ich muss sagen, kann man sich angucken, muss man nicht, aber kann man angucken. Ich bin nur gespannt. Also wir hatten das Problem, dass wir es, glaube ich, auf YouTube kannst du das anschauen, aber da ist es halt einer sehr, sagen wir mal so, fragwürdigen Qualität. Ich mal gucken, ob es irgendeinem Streaming-Dienst läuft und da nochmal reinschauen, dass es ein bisschen einfach vom Bild her schöner ist. Fangen wir mal an. Erik, du hattest schon rein verständigungstechnisch ein paar Probleme. Die hat es nicht so gut gefallen?
Ja, das kann ich so bestätigen. Obwohl ich schon auch filmmäßig bin ich den österreichischen Kino nicht abgeneigt. Da ein paar sehr, sehr gute österreichische Komödien, die auch in Mundart laufen. Aber das war mir dann doch irgendwie ein bisschen zu seltsam. Und es ging mir zu wenig voran. Das war halt das eine Ding und auf dem wurde ewig rumgeritten. Also ich rede jetzt nur von der ersten Folge. Und war jetzt nicht so meins. Und ich habe sehr, sehr wenig verstanden. Also ich habe mir wirklich Untertitel gewünscht.
Du bist aber einer, der das dann auf Amazon, man kann es glaube ich auf DVD kaufen, entsprechend rezensiert hat.
Das werde ich natürlich tun. Ich werde es mir ganz bestimmt auf Amazon kaufen, damit ich dann das nochmal mit Untertiteln schauen kann.
Ich freue mich jetzt schon drauf. Interesse habe, ob es da deutsche Untertitel gibt.
Und nein, liebe Hörer, ihr müsst mir das nicht zu Weihnachten zuschicken oder so. Es ist aber top bewertet worden, die Serie. Ich habe mich da auch ein bisschen reingelesen, aber es war halt nicht so mein Ding. Ich meine, es gibt halt Sachen, mit denen kommt man so weit zur Rande und es gibt halt Sachen, mit denen kommen wir halt nicht so zur Rande. Und das war eher so letzteres bei mir und ich fand es auch nicht irgendwie so witzig oder so. Es war irgendwie alles so ein bisschen sehr strange und da mag ich halt eher so diese österreichischen Filme, wie zum Beispiel hier diese ganzen Josef Hader Sachen, der da diesen Detektiv Brenner spielt, hier der Knochenmann oder Silenzium oder Komm süßer Tod oder sowas. Das mag ich halt wesentlich mehr als diese komische Serie da. Weiß nicht. Nee, nix für mich.
Die Frage ist halt wirklich, ob man der Serie noch mehr abgewinnen würde, wenn man vielleicht auch so ein bisschen, ja, aus Österreich, so kleinen Staatenpolitik oder überhaupt so Bürgermeisterpolitik so ein bisschen besser auskennt. Also ob da das irgendwie sagen könnte, okay, man erkennt sich dort und dort wieder. Interessanterweise, man kann die Blu-ray und die DVD für den gleichen Preis kaufen, 21,99. Also wer doch irgendwie Blut geleckt hat an dieser Serie, ORF1 lief die damals, die komplette Serie ist verfügbar. Annemarie, wie sieht's bei dir aus? Braunschlag, dein neuer Geheimtipp oder doch nicht?
Eher nicht so. Ich hatte auch so ein bisschen Probleme mit dem Dialekt, muss ich sagen. Gegen Untertitel hätte ich nichts gehabt. Ab und an kam ich ganz gut mit. Manchmal dachte ich so, was wollen sie jetzt? Hä? Die Handlung ist ja jetzt nicht so anspruchsvoll, als dass man da nicht hinterherkommen könnte. Aber mir fehlte auch so ein bisschen das Tempo. Also es war ganz okay. Ich habe auch ab und zu mal ein bisschen gelacht. Und vielleicht geht das wirklich noch in eine Richtung, dass es mehr Antrieb hat und dass ich sage, ja, okay, hey, das interessiert mich, aber ich muss ehrlich sagen, nach der ersten Folge ist es leider nicht so. Also weder die Figur, ich hatte auch ein bisschen meine Probleme damit, die Figuren einzuordnen, wer ist, wer wohin gehört und wer jetzt noch. Und dann in der nächsten Szene haben wir den jetzt schon gesehen. Eben darum, weil ich das anhand der Stimme nicht wirklich machen konnte, weil das für mich, da ich ja nur die Hälfte verstanden habe, dann schwierig war, das einzuordnen. Und ja, die Männer, ja, keine Ahnung. Also da hatte ich so ein bisschen Probleme mit. Und ja, ich weiß nicht. Also wenn jetzt jemand eine glühende Rede auf diese Serie halten würde, würde ich mir vielleicht die zweite Folge noch anschauen. Also so definitives Nein ist es nicht, aber jetzt im Moment nicht. Übrigens kann man es online bei MacDome im Moment noch schauen. Wer das hat, kann da ja mal reingucken. Ich hatte es nur vor 2 Wochen oder so im SWR, glaube ich, bin ich über die letzte Folge gestolpert und dann dachte ich halt so, könnten wir ja für einen Podcast nehmen. Also vielleicht sollte man dann auch unser öffentlich-rechtliches Fernsehen mal im Blick haben. Vielleicht kommt es da nochmal, weil die YouTube-Qualität war ja echt unterirdisch.
Genau. Also wie gesagt, es wird ja relativ oft diesen dritten Programm wiederholt. Wenn man dann googelt, sieht man auch, dass es, glaube ich, vor nicht allzu langer Zeit auf Dreisat erst nochmal lief und dann einfach mal gucken, wenn es wieder erscheint oder wenn es einen wirklich so anspricht, dann auch die entsprechende DVD gibt zu kaufen. Ich werde es vielleicht nochmal verlinken. Oder MaxDome, Annemarie hat es ja gerade gesagt, muss aber wirklich dazu sagen, dass es halt ein sehr spezieller Humor ist, ein sehr spezielles Thema ist und vielleicht kann ja auch der ein oder andere, der uns das schon mal empfohlen hat, einfach nochmal uns kurz darauf mit der Nase stoßen, was ihm so besonders an dieser Serie gereizt hat. Wie gesagt, die Qualität, also die Besprechungen sind ja sehr, sehr unterschiedlich, also so von grottenschlecht, aber das sind eher die wenigsten, bis wirklich ausgezeichnet. Also die Serie hat schon was und vielleicht ist es aber auch nur eine ganz spezielle Zielgruppe. Gut, Braunschlag, das soll es zu Braunschlag gewesen sein. machen wir es kurz und bündig. Kommen wir dann zu den deutschen News, beziehungsweise ein kleines Recap. Annemarie hat es ja am 2. Advent schon angeteasert. Lindenstraße live. Und wenn ich das richtig mitbekommen hat nicht nur Annemarie Lindenstraße live geguckt, sondern Erik hat sich auch hingesetzt und Lindenstraße live geguckt. Heißt es eigentlich live? Oder?
Ja, der Hashtag war Lindenstraße live.
Hashtag das live. Recorded in front of live audience.
Genau, das war anlässlich des 30. Geburtstags der Lindenstraße, der am 8.12. war die Sonntagsfolge vom 6.12. live.
Und, wie war's?
Achso, ich dachte, du fragst jetzt vielleicht erst Erik, weil du
ja, den dachte, da kommt noch was, aber der schweigt sich erstmal aus. Erik, hast du es live gesehen?
Ja, also da, wo das lief, ne? Also das war ja live.
Sogar live gesehen, nicht nur real live.
Genau, ich gucke mir ja nicht so eine, wenn das schon mal live ist, dann gucke ich mir das ja nicht hinterher eine Aufzeichnung an.
Man kann es sich aber noch in der Mediathek anschauen.
Ja, dann habt ihr natürlich denselben Effekt, den wir alle hatten mit Twitter und sonst was. Also ihr müsst dann einfach eure Timeline mal ein paar Tage zurückschrauben, damit ihr dieselben Tweets im richtigen Moment lest, ne, und so. Ja, nee, also solche Live-Events, die muss man dann schon live gucken. Man guckt ja auch nicht Fußball-WM dann irgendwie einen Tag später oder so, das Endspiel. Ja, obwohl das jetzt nicht vergleichbar ist da.
Ich wollte gerade sagen, das macht ja Unterschied. Ich gucke ja auch keinen Twitter nebenbei.
Vielleicht mal, die Annemarie hat ja letztens schon so eine Lanze gebrochen. Oder erscheint das noch? Ach nee, das ist schon erschienen, genau, die
zweite Adventsfolge.
Letzten Sonntag genau. War das.
Stimmt, habe ich ja schon reingehört. Ich bin ja da überhaupt nicht auf dem Laufenden. Also ich habe da, wenn überhaupt, dann irgendwie ganz früher habe ich mal, wenn überhaupt, dann nur die Anfangsmelodie gehört und dann sofort weggezappt oder so, weil ich damit nie irgendwas anfangen konnte mit diesem teilweise dilettantisch gespielten und völlig theatralisch überzogenen Gespiele, gemischt mit Amateurdarstellern und so. Und es hat sich nicht so viel geändert. Also die Erwachsenen, die können ordentlich spielen und die Jugenddarsteller sind immer noch sehr, sehr amateurhaft, musste ich leider wieder bemerken. Ansonsten hat sich das Ganze, wie du schon sagtest, Production Value hat sich doch etwas verbessert gegenüber früher. Es wirkt jetzt nicht mehr so, als hätte man das in einer beliebigen Wohnung gefilmt, sondern da ist richtig ein Set da und das sieht auch richtig gut aus, auch das Set-Design und so. Die Story war okay. Ich habe jetzt gedacht, mal gucken, ob das ist genauso das banale Zeug wie früher ist, aber war direkt ein bisschen Spannung drin. War auch ganz geschickt gemacht. Also es gibt da ein Vorfall, sage ich jetzt mal, um es nicht zu spoilern.
Na, Todesfall kann man schon sagen.
Jetzt spoilert ja, das hier. Ich habe extra hier das umschifft. Ich habe hier nach Worten gesucht, wie ich das... ein Major Death gab es. Und ja, das ist natürlich ganz geschickt gemacht, dass für viele, die da jetzt seit langer Zeit zum ersten Mal wieder reinschauen, dann natürlich gleich so ein Hammer hier passiert und wo dann vielleicht manche sagen, Mensch, ich bleib vielleicht doch mal dran oder so, was jetzt bei mir nicht passiert, also, aber war schon ganz interessant da mit dem Live. Die haben ja auch immer unten eingeblendet, die haben manchmal so kleine Fensterchen aufgemacht, wo du gesehen hast, wie sie gerade die nächste Szene vorbereiten oder was hinter den Kulissen passiert.
Das war echt ganz cool. Also die hatten auch, eigentlich soll es ja, oder normalerweise geht es ja 18.50 Uhr los, da startete es auch mit dem Intro von der allerersten Folge und dann dachte ich schon, oh wow, nehmen Sie jetzt die erste Folge, aber da ging es noch gar nicht richtig los. Da war ein Moderator, der eben einmal komplett durch die Kulisse gelaufen ist, auch um die Zuschauer mitzunehmen, okay, wie das verwinkelt ist und da passiert jetzt was und da. Und dann stand er am Ende irgendwie irgend so im Trailer und hat dann nochmal gesagt, ja, und jetzt geht's los und das ist live und Sie können Second Screen machen mit, also auf der Homepage, das haben wir dann auch gemacht, haben nochmal noch einen Laptop aufgemacht und hast du halt immer irgendwie, die hatten da so kleine Webcams überall aufgestellt, wie sich eben das Team auf die jeweilige nächste Szene vorbereitet und immer schön eingeblendet, Hashtag Lindenstraße Live. Es war echt irgendwie sowas, das kennst du halt nicht, gerade aus der ARD kennst du sowas nicht, war echt cool.
Da waren natürlich auch einige kleine niedliche Sachen drin, die natürlich bei so einer Geschichte passieren. Es gab zum Beispiel eine Szene, da sitzen welche am Frühstückstisch und im Radio, was natürlich auch Live-Radio war, kamen natürlich die Abendnachrichten, wo sie gesagt haben, es ist jetzt 19 Uhr oder irgend sowas, ja, oder ich weiß nicht, wie spät das da war. Also da kam, oder 18.30 Uhr, oder keine Ahnung, kam halt irgendwie gerade Abendnachrichten im Radio. Ne? Aber es war natürlich alles auch jetzt kein vorproduziertes Radio, sondern es war wirklich Live-Radio. Also da kam
irgendwas gerade mit... Ja, genau, die haben doch gedacht,
wie Stuttgart gespielt hat. Ja, genau, wie Stuttgart. Das will ich jetzt nicht nochmal hören, verdammte Scheiße.
Aber das war ja aber doof eigentlich, weil das war ja eine Szene, die am Morgen oder am Vormittag gespielt hatte.
Ja, das meine ich ja, genau. Ja. Das waren dann so ein paar nette Sachen. Da gab es auch noch ein paar andere Dinge drin, wo man sagt, okay, das ist natürlich jetzt gerade, weil es jetzt live ist, aber die Szene soll halt am Früh spielen, ne, und so. Aber ist halt so dann.
Ja, nee, war echt cool. Und ich muss auch sagen, das haben sie ganz geschickt gemacht, weil die haben natürlich Schauspieler, die sehr gut spielen oder sehr überzeugend. Und ich finde die beiden Jungdarsteller, die da dieses Liebespaar gespielt hat. Nee, also das sind auch.
Man ist sich wieder einig.
Also sie ist eigentlich echt gut und es gibt aber noch einige andere, die weitaus schlechter sind. Da hatten wir
noch schon schlechter?
Ja, wirklich, also zwei. Oh. Und die haben sie gekonnt unter den Tisch fallen lassen. Ja, da waren wir ganz froh drum, dass sie die jetzt nicht unbedingt hier zur besten Sendezeit mit einer Story uns präsentiert haben.
Aber mal ehrlich, die Nebengeschichte mit den zwei, die war doch völlig Banane und die haben sie auch nicht mal gut rübergebracht, oder?
Aber,
ja,
was
meine
ja...
meine Plätzchen sind verbrannt.
Ja, aber da haben
sie ich habe den Salz und das Zucker verwechselt.
Aber da haben sie ja mit der
Story zumindest... Ach komm, lass uns noch ein Stück ins Bett gehen.
Als den Schwung geschafft, den was ich ja am Sonntag erzählt hatte, dass Mutter Beimer ja jedes Weihnachten Raben als Plätzchen macht und die ja immer verbrennen. Und jetzt haben sie quasi das an die Jugend übergeben, weil, Achtung Spoiler, da war halt so ein paar und die haben Plätzchen gebacken und in der Einzelne sind ihnen eben die Plätzchen verbrannt.
Na, will die Mutter Beimer da aussteigen aus der Serie, oder?
Nee, das war halt einfach nur, um diesen Gag halt trotzdem natürlich zu bringen, aber das hat halt in die Storyline von Mutter Beimer, von Helga,
nicht reingepasst.
Daniel, genau. es gab ja einen Major Death, vielleicht hat sie es ja.
Aber sie ist dahin gerafft.
Du musstest schauen, vielleicht war das ja... Ja, die Musik haben sie live eingespielt.
Ja, das war auch sehr cool.
Der Mundharmonika und dann war auch so noch irgendwie Musik im Film, also in der Serie irgendwie so
ja,
die live,
ganze Zeit.
Live-Band
also
draußen. Ja.
Alle Musik, die man gehört hat, wurde live eingespielt. Die hatten da quasi vor dem Haus von der Littenstraße, von dem Mehrfamilienhaus, so einen kleinen Weihnachtsmarkt aufgebaut und da war eben auch eine Bude, wo eine Band gespielt hat und das waren eben dann die uns mit Hintergrundmusik versorgt haben. Das war echt cool gemacht.
Und gab es auch so lustige Sachen, wo du merkst, dass die Schauspieler irgendwie also eigentlich lachen mussten? Oder
also man
irgendwie...
sieht die gestorbene Person
genau da.
Wie sie dann also eigentlich tot da liegt, aber man sieht halt, wie er sie es atmet. Und nein, also ist ja klar. Weil,
ne, da haben wir noch halt gedacht, steht jetzt gleich steht die Person jetzt wieder auf oder so. Ne? Mhm.
Und eine Person hatte sich, also was wir mitgekriegt haben, einmal leicht verhaspelt, aber nur so zwei Worte vertauscht. Und ja, ansonsten echt sehr souverän gemacht und auch von der Technik her alles erst reingeklappt, zumindest das für uns so aus. Vielleicht haben die
ich denke mal, das ist halt eine unheimliche Produktionslogistik auch. Du musst halt genau wissen, wer, wann, wie, wo dran ist, weil du hast halt keine Möglichkeit irgendwie zu schneiden oder sowas. Es muss halt alles irgendwie aus einem Guss sein und das muss halt passen und also von daher... Ja,
ich verfolge die ja auch auf, also Social Media mäßig fahren die ja richtig auf Lindenstraße, haben ja jetzt auch Instagram angefangen und auf Twitter haben sie immer mal geschrieben, so heute zweiter Komplettdurchlauf gemacht, dann Samstag hatten sie nochmal letzten Komplettdurchlauf mit allem, also wer da sich interessiert, kann ich nur empfehlen, gerade auf Twitter, das macht sehr viel Spaß, da die Tweets zu lesen.
Na toll, also hat sich doch gelohnt, vielleicht schaue ich doch nochmal, wie lange ging das nochmal, eine Stunde dazu gesagt, ne, oder so?
Nee, eine halbe.
Willst du jetzt die Live-Sendung nochmal nachgucken?
Warum nicht? Ich meine, ich gucke auch hier auf irgendwelchen Serien, wenn die es aufgezeichnet haben, dass man, naja, das ist doch, für mich ist das der gleiche
Daniel
Effekt.
Daniel will nur wissen, wer stirbt. Also das war wirklich...
Naja, nö, das eigentlich nicht, aber ich würde gerne mal das Flair mir angucken, ob ich es dann wirklich komplett einmal durchhalte oder nicht.
Das finde ich ja sehr schlimm und es war auch echt gut gemacht. Es war dann schon so ein bisschen vorherzusehen, aber das ist dann doch passiert. Dass, und die Folge hieß ja auch Hinter der Tür, was ja gleich mehrere Bedeutungen dann auf die Geschichte bezogen hatte und ja, das war echt gut gemacht und ich habe damit nicht gerechnet und ja, das worin sie auch ganz gut sind, die Lindenstraßenmacher seit ein paar Wochen, Monaten, produzieren die immer so kleine Trailer für die einzelnen Handlungen, also jetzt nicht, was in der nächsten Folge passiert, sondern mit dem eigenen, mit dem einen Handlungsstrang, was da die nächsten Wochen kommt und da haben sie jetzt halt einen echt geilen Trailer, sieht wirklich aus, Erik muss dir eine Art mal schicken, weil den setzen wir unter die Folge, obwohl es dann Spoiler, naja, sieht aus wie ein Kinofilm, wirklich richtig geil gemacht. Und das hat mich sehr erfreut.
Ich war ja Montag im Kino und bin nicht in das Sneak, weil da sich angedeutet hat, dass ein Film kommt, auf den ich überhaupt keinen Wert lege, und bin nebenan in den Saal gekommen und da lief Steve Jobs und da kam ein Trailer vorher, neben den ganzen Kinotrailern, da kam ein Lindenstraßen-Trailer, wo darauf hingewiesen wurde, dass eine Live-Sendung stattfindet am 6. Dezember. Also diese
das
Marketing,
war jetzt am 7.
Genau, es war am 7. Ja, also diese Marketing-Fuzzis von Lindenstraße, die haben es echt voll im Griff, muss ich schon sagen. Also
das lag vielleicht doch am Kino, dass sie es noch nicht rausgenommen haben.
Keine Ahnung. Aber und der Trailer war ganz nett gemacht. Der war auch sehr kinolastig gemacht. Hatte aber auch diesen, ich weiß nicht, ob ihr das damals im Kino gesehen habt, den ersten Trailer zu dem Akte X Kinofilm. Der sah halt so, gibt's auch auf YouTube, können wir vielleicht auch mal mit verlinken. Sieht halt sehr gruselig aus, so dunkles Loch, Junge fällt da rein, man weiß nicht, was los ist und alles duster und irgendwie gruselig. Und dann geht's mit einmal Mulder, Gully, also so aus dem Dunkel raus, ne? Und das war immer der Moment, wo dann die Kinozuschauer, die noch nicht wussten, um welchen Film es sich handelt, angefangen haben zu lachen, weil das so blöd war in dem Moment. So ungefähr war es ja auch bei Lindenstraße, ja? Erst so ganz bedrohlich, irgendwas passiert da und dann so Lindenstraße, also also ja, mit die Erwartungen enttäuscht sozusagen im Trailer schon.
Ja, und jetzt final noch, also Erik, dein Zuschauen hat sehr viel für die Quote getan, denn es haben, auch wenn du kein Quotenmessgerät zu Hause hast,
was er nicht sagen dürfte.
Ja, aber wir wissen.
Vielleicht habe ich ja eins oder mehrere oder ein manipuliertes, wer weiß.
Ja, 3,08 Millionen haben zugeguckt, höchste Wert seit Februar, also seit fast einem Jahr. Und ja, normalerweise sind es halt so 2,5 Millionen. Also
kennt ihr die Folge von Alf, wo der seine, so ein Quotenmessgerät manipuliert hat und so irgendeine Polka-Sendung nach vorne gebracht hat in den Quoten?
Er war irgendwie der Einzige, der das müsste eigentlich unser Thema sein, aber so richtig, also irgendwie sagt
er er war der Einzige, der diese Polka-Jamboree-Sendung geguckt hat und die sind dann ins Hauptprogramm gehievt worden, weil er da so die Quoten manipuliert hatte. Was, kennt ihr nicht? Ihr seid Alf-Kenner. Ey, ich dachte, ich habe jetzt hier eine sichere Bank bei euch, aber nix.
Hätte jetzt das Zitat gebracht, hätte man es vielleicht gewusst, aber so nicht. Annemarie, es gibt eine zweite Staffel von was genau?
Alf? Nee.
Was?
Du hast noch was drin, die zweite Staffel CDRB. Ich weiß nicht, was CDRB
Club
ist.
Club der Roten Bänder.
Das deutsche Ding.
Die erste Staffel, genau, auf Fox und sehr, sehr erfolgreich.
Meine Freundin und Tochter ist sehr begeistert. Meine Tochter hat sogar das Hintergrundbild von ihrem Telefon, von ihrem Smartphone und von ihrem Notebook geändert.
Ja. Hat dich gelöscht und das hingemacht, oder was?
Nee, da war vorher unser Hund drauf, glaube ich.
Hm. So schnell geht das.
Die ist sehr begeistert. Also
ja, also scheint es anscheinend mehrere zu geben, denn die Quoten waren echt gut. Und
groß
es wird dann
und klein.
Nächstes Jahr eine zweite Staffel geben.
Wie viel gab es da im Original? Wisst ihr das noch, wie viel es im spanischen Original gab?
Ach,
waren das zwei
viele.
Oder drei?
Nee, mehr sogar,
viele,
glaube
nee.
Ich. Doch, doch. Diese katalanische
also, da
Sache.
Ist noch Material da, okay. Weil das gucken die immer montags, wenn ich in das Sneak gehe, das passt. Da gibt es keine Ahnung.
Gibt es keine Schnittmenge.
Ja, vielleicht, wie gesagt, ich habe es ja jetzt nicht weitergeguckt. Vielleicht entfernen die sich dann auch mit der weiteren Handlung von dieser katalanischen Vorlage.
Hattest du reingeguckt, Annemarie? Ich weiß es nicht mehr.
Ja, ich habe den Piloten gesehen.
Und mehr als der Pilot war es nicht geworden, weil es schlecht war? Oder?
Nee, es war ganz okay, aber ich hatte ja den US-Abklatsch gesehen und dadurch kam es ja echt, weil da kam es ja zum Großteil 1:1 übernommen und da US-Variante hat es wahrscheinlich 1:1 vom katalanischen übernommen und das dann nochmal zu sehen, das hat mich dann schon ein bisschen sehr gelangweilt. Fand die Schauspieler jetzt nicht besonders gut oder besonders schlecht, also da hat mich dann auch nichts dran gehalten, von daher habe ich dann nicht weiter geguckt.
Okay, jetzt weiß ich, was der Unterschied war, Erik, für deine Damen. Es gab 2 Staffeln in der katalanischen Folge, aber 28 Episoden, also wesentlich mehr als bei der englischen Variante, also dem ersten Adaption. Ich weiß gar nicht, wie viel die Deutschen letztlich ausgestrahlt haben, aber da wird es schon noch was geben. Aber das ist eine Arztserie in gewisser Weise, da kann man einfach noch ein bisschen ausbauen, die ganze Sache.
Ja, ist, glaube ich, nicht so sehr eine Arztserie. Wenn ich es richtig mitbekomme, geht es ja eher um die Kids und so. Es ist
ja,
weniger, dass es um irgendwelche Fälle geht und so.
Trotzdem ist es halt im Umfeld eines Krankenhauses, was für mich irgendwie dann doch letztlich eine Arztserie ist.
Wobei ich ja sagen muss, die US-Variante hatte ja wenigstens einmal abgeändert. Sie hatten statt einem Mädchen 2 und jetzt beim Deutschen ist ja wieder so, die haben ja auch nur 1.
Und quasi alles 1:1 übernommen.
Ja, genau.
Auf Nummer sicher gespielt. Gut, dann kommen wir zur zweiten Serie des Podcastes und die wird uns Erik vorstellen. Und das Interessante dabei, das hatten wir hatten es glaube ich Anfang des Jahres schon mal kurz angesprochen, dass der Sender von Robert Redford war das glaube ich, Sundance TV, die Rechte an dieser Serie gekauft hat, dass es in Amerika bereits ausgestrahlt worden ist, dass die Serie von der New York Times und von diversen anderen großen Zeitungen wirklich gelobt ist. Zusätzlich, und das ist auch eher wahrscheinlich seltener, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass Sundance TV also kein jetzt riesengroßer Kanal ist, diese Serie auch in Deutsch mit englischen Untertiteln ausgestrahlt worden ist. Also verschiedene Besonderheiten, und jetzt hat sie den Sprung quasi wieder zurück über den großen Teich geschafft, beziehungsweise wurde sie ja hier produziert und gedreht, und jetzt ist sie bei RTL gelandet, und dort gibt es mittlerweile, ich weiß gar nicht, 3 oder 4 Folgen sind bereits ausgestrahlt worden. Das sind, glaube ich, immer Doppelfolgen.
Immer Maria? Doppelfolgen.
Genau, Doppelfolgen.
Insgesamt gibt es 8.
Gibt es 8 Folgen, eine Staffel und die Zukunft. Wir werden sehen. Ich weiß nicht, ob es da noch mehr geben wird. Ich weiß gar nicht, inwiefern die abgeschlossen ist. Wir haben jeweils die erste Episode geschaut, und wie gesagt, worum geht es bei Deutschland 83, Erik?
Oder vielleicht auch mehr. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe mehr geschaut. Das lässt sich nicht so genau auflösen bei diesem RTL Now, aber zu dem kommen wir ja, glaube ich, später noch, zu dieser unsäglichen Plattform hier. Deutschland 83. Uns wird ein junger Mann vorgestellt. Martin Rauch heißt er. Der ist Soldat bei der NVA, und dem seine Mutter hat ein Nierenleiden. Und das war halt damals in der DDR so, so diese ganze Transplantationsmedizin und so weiter. Also in den normalen Dorfkrankenhäusern und städtischen Krankenhäusern, da gab es das eher nicht. Das waren dann so wirklich Spezialfälle, und die wurden halt in der Berliner Charité behandelt, die damals schon einen guten Ruf hatte, wo teilweise auch Leute aus dem Westen haben operieren lassen. Und das ist aber so, das kriegt halt auch nicht jeder, und es gibt halt auch eine Transplantations- und Spenderliste, und da ist sie natürlich weit davon entfernt, da überhaupt drauf zu kommen auf diese Liste. Und es wird ihr aber ein Vorschlag gemacht, nämlich von ihrer Schwester, also quasi die Tante von Martin Rauch, die sagt dann so, wenn dein Sohn, ich glaube, die ist die Tante nicht irgendwie bei der Stasi oder irgendwo ist die doch da,
beim Geheimdienst oder sowas. Ich würde auch sagen, bei der Stasi, ja.
Geheimdienst oder Auslandsgeheimdienst oder irgend sowas. Jedenfalls macht die halt das unmoralische Angebot, das sagt, ja, wenn wir deinen Sohn quasi im westlichen Ausland einsetzen können, dann kann man dafür sorgen, dass du auf der Spenderliste nach vorne rutschst und dass du auch diese Westmedikamente dann bekommst, die du dann brauchst nach der Transplantation. Und ja, dann sitzt der junge Mann einem Gremium von drei Leuten gegenüber, die ihn versuchen, an seine staatsbürgerlichen Pflichten zu appellieren, dass er doch in den Westen gehen soll. Und er bringt auch die Fähigkeiten mit, die die Person braucht. Da geht es nämlich darum, dass in einer Kaserne im Westen ein Ordonnanzoffizier gesucht wird, der bestimmte Fähigkeiten mitbringen muss. Und so als Ordonnanz ist quasi die Sekretäre der Offiziere. Ja. Also man muss dann verschiedene Dinge erledigen für die Offiziere, Fahrten erledigen oder auch mal Essen servieren oder halt einfach da sein, so als Gehilfe. Und da, ich glaube, die Fähigkeiten, also neben dem, dass er sich so ein bisschen mit Sport auskennt, mit Fußball, ist halt wichtig, dass er irgendwie Klavierspielen ist mitgenannt und noch ein paar andere Dinge, die er mitbringen muss, die bringt er zufälligerweise mit. Er kann auch Englisch sprechen, weil natürlich im Rahmen der NATO muss er halt öfters mal dann auch mit amerikanischen Armeeangehörigen dann auch sprechen können, und da kommt er halt mit seinem Russisch nicht so weit, was er in der Schule hatte. Und ja, er lehnt aber ab, sondern er will sich halt eher um seine Mutter kümmern und hat auch eine Freundin, die er eigentlich nicht verlassen möchte, denn dieser Einsatz hinter dem antifaschistischen Schutzwall birgt natürlich zum einen auch erhebliche Gefahren. Er weiß natürlich auch nicht, wann er jemals oder ob er jemals wieder zurückkommt. Also es ist dann eher so eine leichte Himmelfahrtsmission, weil so ein Spionageeinsatz kann natürlich auch schnell mal bedeuten, dass man dann irgendwo im Knast landet oder irgendwas passiert, man gar nicht mehr zurückkommt. Und ja, er lehnt dankend ab, was natürlich nicht so akzeptiert wird. Und der eine Typ von dieser Stasi-Leuten, der ihn überreden will, der bricht ihm dann einfach mal so einen Finger, weil da hat er auch gleich eine Ausrede, dass er eben nicht Klavier spielen kann, weil das ist das Einzige, was er nicht mitbringt von diesen ganzen Fähigkeiten. Und ja, und durch diese gebrochenen Finger kippt er gleich erstmal um. Und als er wieder aufwacht, ist er dann schon im Westen.
Da kriegt was abgefüllt. Da kriegt er irgendwie so ein Pülverchen verteilt und dann ist er.
Es war ein Kaffee drin. Also ich dachte, der hat einen Schock von den gebrochenen Fingern oder so.
Nee, war was im Kaffee.
Nee, okay, dann halt so. Aber passt halt irgendwie zeitlich genauso zusammen. Finger gebrochen, umgekippt so. Deswegen habe ich da irgendwie, vielleicht habe ich es nicht mitgekriegt mit denen. Kam ja auch sehr oft Werbung. Da hat man viele Sachen mal einfach nicht mitbekommen. Auf diesem RTL Now. Ja, und dann wacht er wieder auf und ist dann irgendwo im Westen. War er Köln oder wo war der? Braunschweig? Nee.
Bonn.
Warte mal. Bonn, ja, natürlich, klar. Jetzt, wo du es sagst, stimmt, in Bonn. Und da gibt es wohl auch einen, der da schon seit langer, langer Zeit ist, auch so ein Auslandsagent. Und die Tante zeigt sich dort auch wieder und die sagen ihm jetzt, was er jetzt machen soll, nämlich bei dieser dortigen Bundeswehrkaserne sich da einschleusen. Er hat dort auch einen Kontaktmann, irgendwie Edel oder so heißt er, und er soll dort die Pläne besorgen der NATO zur Stationierung von den Pershing-2-Raketen. Denn damals gab es ja gerade diese Wiederaufrüstung unter Kohl, der gesagt hat, hier, wir müssen uns im Kalten Krieg zur Wehr setzen können, und hat den Amerikanern gestattet, Mittelstreckenraketen auch auf deutschem Boden zu installieren. Und er sollte eben diese Unterlagen besorgen, die der amerikanische General irgendwie mitbringt. Das ist irgendwie so die erste Folge, um die es geht. Und ja, weiß nicht, soll ich schon die zweite Folge mit einsteigen?
Nee, nur die
so
erste Pilotfolge.
Also, weil in der zweiten Folge, ja, okay. Das, weil irgendwie, ich habe es dann halt laufen lassen, weil in diesem RTL Now, ganz seltsam, ist dann Teil 1, Teil 2 und da kam ständig Werbung und so. Ich wusste gar nicht, wann ist denn jetzt die erste Folge überhaupt vorbei? Ich habe es halt einfach laufen lassen und irgendwie war das so ohne Punkt und Komma, alles irgendwie hintereinander weg und mit Werbung unterbrochen. Man wusste gar nicht, also es war kein schönes Filmerlebnis, und ich denke mal, die machen damit auch viel kaputt von der Serie. Wenn das in einem ordentlichen Rahmen, wie zum Beispiel Netflix oder so, gewesen wäre, dann wäre das wesentlich angenehmer zu sehen gewesen, aber so, ich weiß nicht, ich fand es teilweise sehr, sehr langweilig. Ich fand es auch, es waren noch relativ viele Fehler drin, fand ich. Also ich meine, wenn man bei der Bundeswehr war, dann fallen einem da sofort einige Dinge auf, die da irgendwie ein bisschen seltsam waren.
Fragwürdig. Zum Beispiel? Also ich habe nie gedient, deswegen.
Ach, das ging zum Beispiel los, dass der sein Barett immer falsch aufgesetzt hat. Also das setzt du halt nie so gerade auf. Also das ist wirklich, dass der Bund von dem Barett quasi parallel zu deinen Augen ist. Also keine Ahnung, so setzt du halt immer schräg auf. Das setzt einfach das Barett falsch auf. Ja, das ist so, wie wenn, was weiß ich, wenn, keine Ahnung, wenn du irgendwie einen anderen Beruf hast und irgendjemand macht irgendwas Elementares, was sofort sichtbar ist, völlig falsch, ja. Genau, und ach, das waren noch so viele andere Dinge, die jetzt mit der Bundeswehrsache zu tun haben, wo du denkst, ah ja, okay, die haben hier schlecht recherchiert und eigentlich keine Ahnung, ist nur Kulisse, ja, das merkst du gleich. Und ach, dieses ganze Thema hier mit Stasi und mit, ja, Leuten vergiften und irgendwo hinschaffen und ach, das hat mich alles nicht so richtig mitgerissen. Also da fand ich dann schon die andere Serie, die wir heute auch noch besprechen, da schon eine Ecke besser, die so in der Zeit spielt. Irgendwie wirkte das für mich alles so ein bisschen so wie Mickey Maus Kulisse, weißt du, so, ja, wir nehmen jetzt mal irgendwie ein Thema, wo wir hoffen, es interessiert Leute, und bauen da irgendwie so große Kulissen auf. Wir bauen da mal eine Armeekaserne auf und zählen den Leuten irgendwelche Uniformen an und nutzen das aber eigentlich nur, um da irgendwie eine abstruse Geschichte zu erzählen. Und es hat sich für mich nicht echt angefühlt, zu keinem Zeitpunkt. Die Schauspieler waren jetzt nicht die überzeugendsten, aber waren immer noch okay, besser als Lindenstraße, also gerade die jungen Leute. Und ja, ich weiß nicht, also ich habe ja nun aus Versehen mehrere Folgen geguckt, aber dass ich da jetzt nun drauf und dran bin, hier weiter zu gucken oder das irgendwie nochmal sehen will oder dass ich es bedenkenlos empfehlen könnte, ist es bei Weitem noch nicht.
Fange ich mal an. Also ich muss sagen, ich war da auch ein bisschen skeptisch, weil deutsche Serie und so, da habe ich es immer ein bisschen schwer damit und hatte angefangen, das zu schauen. Wie gesagt, das Schöne grundsätzlich, man kann es, wie wir schon angesprochen haben, auf der Mediathek bei RTL sich online anschauen. Und das habe ich auch getan und war relativ schnell in dieser Serie drin. Ich hatte irgendwann auf Deutschlandradio oder so schon mal mit der Autorin, die Idee hatte, das ist eine Kanadierin, glaube ich, die einen deutschen Ehemann hat. Die hatten zusammen quasi dann das Drehbuch oder diesen groben Entwurf geschrieben, und das basiert ja auch zumindest in Teilen auf Tatsachen, die es so gab, ausgeschmückt, fiktiv natürlich. Also es gab ja wirklich so diesen Spion bei der NATO, der da tätig war, und die Pershing 2 Aufrüstung war ja auch gegeben und sowas, und da haben sie dieses Setting halt reingemacht, und genau an dieser Stelle fängt es halt an. Und wie du schon sagtest, also sie nehmen halt einen Bundeswehr, also von der Nationalen Volksarmee, der dann in dieses Klischee reinpasst, der diesen Ordonnanzoffizier oder wie der Typ hieß, ersetzen soll und reinpasst. Und man ist plötzlich in so einer Szene drin, die mir gut gefallen hat. Gerade weil ich fand es halt überhaupt nicht träge und langweilig. Es war zwar, wie gesagt, unterbrochen und ein bisschen zerstückelt, aber es ist eine Geschichte, die sich gut anfühlt. Vielleicht liegt es auch daran, vielleicht fiel es auch in den, sagen wir, in der Westpresse oder beziehungsweise über den großen Teich aufgrund der Tatsache ein bisschen besser aus, wenn man da keine Ahnung von dem Aufbau der DDR Truppen hat oder der BRD-Truppen damals, sieht man das alles ein bisschen unbeleckt. Ich habe da null Ahnung, deswegen ist mir da nicht ein Fehler aufgefallen. Ganz im Gegenteil, ich finde es immer spannend, wenn man halt in diesen Serien auch so dieses Umfeld DDR halt irgendwie wieder sieht und auch so dieses erste Erlebnis dieses, ich sage mal, feindlichen Agenten, wie er dann plötzlich wegrennt, also ganz natürlich wieder nach Hause will eigentlich, weil er halt an den Westen entführt worden ist und dann plötzlich im Supermarkt vor dem klischeehaft vor dem Feld der Bananen steht und vor den vollen, vollgeramschten Warenregalen und sich dann irgendwie total erschlagen fühlt im ersten Moment. Und dann hat man dann so einen Typen, der da Professor ist irgendwie und der einem erzählt, ja, er macht das hier für die DDR und er ist schon 20 Jahre hier drüben und will seinem Vaterland da einen Dienst erweisen damit. Und also es entwickelt sich so ganz langsam und wie du schon richtig festgestellt hast, ich muss sagen, also mir haben die Schauspieler ausgesprochen gut gefallen, gerade auch so, was der Generalmajor, wie ist der Typ, Generalmajor, der ihn dann quasi rekrutiert und sowas. Also es ist so eine bedrückende Atmosphäre, als sie bei dem zu Hause da einmarschieren und dann auch so diese Schwester, also von seiner Mutter, die ihn da quasi so einfach so überrollt und keiner da dann so richtig offenbart, was dann eigentlich abgeht, aber trotzdem alle die Klappe halten und so quasi einen Schritt zurückgehen. Und das, ich fand es halt spannend. Und die Tatsache, dass es halt nur 8 Folgen sind, ist für mich eine Tatsache, wo ich sage, da kann man mal locker reinschauen. Das wird mir sicherlich, wenn man es wirklich am Stück gucken kann, wirklich gut gefallen. Wir werden dann, denke ich mal, wenn Ann-Marie auch noch durch ist oder Alex, nochmal was zu der Plattform sagen, wo man es momentan sehen kann, weil, wie du schon richtig gesagt hast, Erik, das nimmt dann wirklich viel von dem eigentlichen Flair dieser Serie, die sicherlich hat, geht da verloren aufgrund dieser Unterbrechung. Aber insgesamt muss ich sagen, mich haben die Schauspieler überzeugt, mich hat dieses Umfeld überzeugt, mich interessiert zumindest nach dem Piloten, nach der ersten Folge, auch die Geschichte per se. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht, wie sich das entwickelt, und es gefällt mir ziemlich gut. Alex, wie sieht es bei dir aus? Du bist ja eigentlich auch so geschichtlich angehauchte Serien eigentlich ja, dafür zu haben.
Absolut.
Aber hier bei
absolut
der Serie?
Absolut richtig, aber ich fand, ja, wie gesagt, es gibt ja auch also Tatsachen dahinter, die wahrscheinlich ein bisschen mit reingespielt haben, aber ich fand es hier, ich hatte es so schön kommentiert, so RTL-mäßig platt und flach wieder umgesetzt, so, ich weiß nicht, so direkt in der ersten Folge geht es dann direkt rüber in den Westen und dann kann der direkt auch wieder alles und das klappt auch direkt wieder alles, was er dann da anpackt. Und ich weiß nicht, ich fand das alles so ein bisschen typisch RTL, so flach irgendwie, ne? Also ein bisschen so ein paar Dinger hingeschmissen, so ein paar DDR-typische Sache mit dem Kaffee und keine Ahnung, halt so ein paar typische Sachen, die so, ja, einfach flach sind. Und dann ist der drüben halt im Westen und zieht dann irgendwie das Puma-T-Shirt an und dann ist er irgendwie der Wessi und ich weiß nicht, das fand ich alles so ein bisschen flach und ein bisschen nicht witzig, weil es waren ja ein paar Sachen witzig gemeint wahrscheinlich, aber das fand ich irgendwie auch nicht so richtig.
Ich glaube, das ist eher Drama. Lustig. Denkst du, dass das witzig angelegt ist?
Ja, also ein paar Sachen selbst haben die da auch.
Selbst bei der Armee dort, der findet sich ja sofort nahtlos zurecht. Ja,
obwohl, ja, das ist so.
Die Abläufe sind ja doch anders, außer dem Telefon, da kommt er nicht klar. Aber alles andere, ja, weißt du, so, da ist alles sofort da.
Ja, aber ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, das ist eine Sache, die du vorbereiten kannst.
Nee, aber den haben sie ja ausgenockt und haben sofort dahin geschickt.
Da ja, genau, das hat mich auch so gestört. Ne? Da liegt der drüben direkt und dann einen Tag später.
Was hat der hat doch mit dem Typen, der hat ihm doch alles beigebracht.
Genau.
Die haben doch ihre Übergabe geübt, dann hat er seine Unterschrift, alles. Ja. Und so ein Heftchen, wo hier Gewehre beschrieben wurden und sowas. Ja. Das musste alles auswendig lernen. Und die hätten ihn ja nicht ausgewählt, wenn er nicht auch einen gewissen Intellekt hätte oder irgendwie eine schnelle Verarbeitungsgabe.
Richtig. Trotzdem, ich fand das total alles albern. Ne? Auch, also ich bin da eher auf Eriks Seite. Das ist alles ein bisschen so dumm irgendwie, so nicht realistisch, kann man ja nicht sagen, weil es ist ja nicht realistisch gemeint, aber das ist alles so ein bisschen an Haaren herbeigezogen. Man hätte das Thema einfach schöner verarbeiten können, also ein bisschen realistischer alles machen können und nicht so, ja, er kann jetzt irgendwie da mit seinem Dietrich da ein Schloss aufmachen und dann lässt dann der US-General seinen Koffer da, das fand ich auch so albern, ne? Hat er dann seinen Koffer liegen gelassen und dann hat er da mit seinen kleinen Dietrich da alles aufgemacht und mit seiner Kamera alles fotografiert und Also alles ein bisschen albern fand ich einfach und
ja, aber man hätte die Geschichte einfach... Was stört dich da konkret dran? Was glaubst du? Was wäre realistischer gewesen?
Na, einfach, du kannst doch nicht davon ausgehen, dass der 2 Tage da in diesem Büro sitzt und dann kommt auch schon der wichtigste US-General und bringt da die wichtigsten
Dokumente mit. Naja, du darfst aber nicht vergessen, die Position, die er innehat, da war ja ein anderer vorgesehen und der hatte ja ein gewisses Auswahlverfahren durchgeführt. Ja. Das Einzige, wo ich sage, was ein bisschen seltsam ist, natürlich sah der demjenigen, der da quasi im Zug exekutiert worden ist, also der eigentlich diesen eigentlichen Offizier da spielen sollte.
Wie ist der da überhaupt da rausgekommen, dann die Leiche?
Ja, das ist doch vollkommen nebensächlich. Auf den Zug geschmissen, zerhäckselt, keine Ahnung, so Blumendünger verarbeitet. Aber die Tatsache, dass jemand ausgewählt wird, wahrscheinlich aufgrund seiner Fähigkeiten, weil er gut die Fremdsprache beherrscht, weil er seinen Job gut machen kann, aber keiner kennt den dann. Weder hat irgendeiner ein Foto gesehen, die sahen sich zwar ein bisschen ähnlich, gut, aber ähnlich und identisch ist nun was anderes, dass das nicht aufgefallen ist. Das fand ich auch so ein bisschen seltsam, als dass dann niemand sich dran gestört hatte. Aber alles andere, Koffer, also der General lässt seinen Koffer da stehen und schließen ab und die Sekretärin ist ein bisschen krampig.
Ach, ja, aber abschließen, also dieses Abschließen, wo er dann gesagt hat, ja, das ist der sicherste Raum ganz Deutschland und dann kommt er mit seinem kleinen Schlüssel da an, mit diesem Schloss.
Ja, weil es aber innerhalb der Kaserne ist, weil keiner davon ausging, dass da einer kommt und quasi von innen herauskommt. Von außen wärst du ja schlecht rangekommen. Insofern.
Ja, ich kann ja nur
aber nachvollziehbar. Ich verstehe das schon. Ihm fliegt halt sehr viel zu. Er hat sehr viel Glück später in der
das passt
dritten
alles
Folge, glaube ich. Auch nochmal so eine Situation mit einer Wanze, wo er was schon vorbereitet und dann kommt nochmal alles anders und das schafft er dann auch so quasi im letzten Moment.
Und diesen letzten Moment irgendwas hinkriegen, genau. Das ärgert mich auch immer, dass er dann, der schließt gerade alles ab und dann kommt die auch gerade dann um die Ecke rum und dann hat er alles gerade geschafft und er hat die Welt gerettet. Ich finde die alles ein bisschen albern. Also ich finde auch einfach dann das so historisch nicht gut umgesetzt. Das ist so RTL-typisch, so hinter Gitter, eine Knastserie umgesetzt.
Naja, gut, nee, komm, also doch, das ist schon nochmal ein anderes. Meinst du echt? Also ganz
ja, ich finde, es ist ja nicht schlimm, den allgemeinen RTL-Zuschauer, dem gefällt das ja wahrscheinlich und der guckt es auch gerne an, aber da finde ich zum Beispiel, wenn man jetzt mal einen Vergleich herziehen will, hier so dieses The Man in the High Castle besser gemacht zum Beispiel, aber das so ein bisschen irgendwie anders gedreht.
Aber das ist doch noch fiktiver.
Ja, fiktiver, aber die haben einfach das ganze Setting irgendwie besser hingekriegt und die bauen so eine Story besser aus und da ist nicht direkt in der ersten Folge schon fast alles erzählt, ne? Dass der schon alles kann und alles gut und alles rettet. Alles in allem, Lirum Larum, ich fand es echt albern, einfach echt dumm und albern und RTL-mäßig und ich weiß nicht, das hätte man bestimmt besser umsetzen können, wenn so ein ARD oder sowas das gemacht hätte. Da wäre vielleicht ein bisschen besserer, so mehr glaubwürdiger geworden oder sowas, keine Ahnung.
Aber meine Frage, dieses UFA Fiction, ist das ausschließlich für RTL? Das ist doch unabhängig. Die machen da auch Sachen für ARD und ZDF, oder? Erik, weißt du das
zufällig? Ja, klar. Das nicht nur für RTL, aber ich finde, das war ja schon dafür konzipiert,
ja,
oder?
Ja, das hat schon seinen RTL-Touch. Also das sind auch die ganzen Filme, die so kommen, das ist alles so ein bisschen weich gespült und einfach zu verstehen und
da aber muss warum man nicht erklärst du, dass es dann im Ausland so ein Erfolg ist?
Das hat ist im Ausland ein Erfolg.
Ja.
Das hat gut Kritiken
das bekommen. Ist, außer bei uns in Deutschland, also da floppt es gnadenlos, die Zuschauer,
Daniel,
die brechen
weg. Ist kein Erfolg. Hat gute Kritiken bekommen.
Ja, aber ja, und das heißt doch, dass es ein Erfolg ist, oder
sehr
nicht?
Sehr gut, ja.
Auf Sundance lief es sehr gut.
Für den Sender auf alle Fälle.
Fernsehsender, ja. Das hat schon ordentlich Leute geguckt und es hat ja nicht nur ein Kritiker gesagt, dass es gut ist. Nee, es waren schon mehrere. Und deshalb, um jetzt direkt mal hier die Sache mal aufzuheben. Also ich war auch total gehypt eben davon, weil sehr viele eben geschrieben haben oder ich Berichte gesehen habe, wie fantastisch diese Serie ist. Und entgegen der Erwartung natürlich, wie was ihr jetzt eigentlich sagt, RTL-Niveau, weil die Produktion da ganz anders ist und blablabla. Und da war ich halt sehr angehypt und habe mich extrem drauf gefreut. Und jetzt bin ich auch ziemlich ernüchtert. Schon, also die erste Folge fand ich sehr, sehr schwierig. Dann habe ich jetzt mittlerweile 3 gesehen, jetzt geht das. Aber ich finde die Handlung halt auch...
zu konstruiert oder einfach. Was dann?
Ja, genau. Und es geht auch alles, was wir gerade schon gesagt haben, teilweise viel zu schnell, da klappt alles viel zu gut. Ich meine, das haben wir öfter gesehen, dass wir sagen, oh ja, dann hier macht jemand irgendwas und in dem Moment kommt jemand um die Ecke und es wird dann immer wieder doch noch geschafft und derjenige fliegt nicht auf. Aber da häuft es sich, zumindest meinem Empfinden nach, schon bis zu einem Maße, wo es mir dann wirklich unangenehm auffällt. Dann so viele Sachen, dann fängt da eine Frau, die übergibt sich dann und dann sofort hat Augenverdreher, okay, also die ist jetzt auch schwanger und ach ja, dann hier von seinem Vorgesetzten, ah, der hat eine Tochter, die ist in seinem Alter, aha. Ja, ich kann es gar nicht richtig sagen. Also ich war da recht schnell sehr enttäuscht und angenervt von der Story. Aber ich muss jetzt sagen, ich gucke jetzt noch diese in 8 Folgen genau, weil ich es bis zu einem gewissen Grad nicht wirklich spannend finde, aber ich will halt schon noch jetzt wissen, wie es weitergeht, was passiert. Daher, also ich finde es jetzt nicht so schlecht und ich finde jetzt auch die das Produktionsniveau würde ich jetzt nicht mit den anderen RTL-Serien vergleichen. Also liegt bei mir in meinem Empfinden nach schon noch wesentlich höher. Ich kann jetzt natürlich diese ganzen Vergleiche, was auch Erik ja schon erzählt hat, das sind ja auch Sachen, die liegen mir komplett fern. Also da kann ich den Wahrheitsgehalt und alles nicht gegenchecken oder weiß das nicht.
Vielleicht ist das aber auch der Grund, warum das im Ausland so erfolgreich ist, weil wir näher dran sind und das sagen wir mal eher vielleicht einschätzen, also außer ich jetzt, was alles, was Bundeswehr und NVA zu tun hat, keine Ahnung.
Ja, aber trotzdem haben wir ja diesen Einblick von, wie Deutschland in den 80er Jahren aussah, auch wenn wir alle vier aus dem Osten kommen. Trotzdem hat man das ja schon von Geburt an in der Geschichte besser, also mehr aufgesaugt. Und wenn das dann eben Leute aus den USA, ich fand auch die Musik, also immer hier mit den 99 Luftballons und das alles, es war halt alles, es war so viel. Und da denke ich mir schon für Amerikaner oder Nicht-Deutsche, da bei denen funktioniert das besser. Die finden das dann ansprechender als wir, die schon in jeder zweiten deutschen Serie kommt diese Musik vor, die sich mit der Geschichte befasst. Und deshalb, also so könnte ich mir es erklären. Ich finde den Darsteller, den Hauptdarsteller, auch echt gut. Also in der ersten Folge war ich nicht so angetan, aber später ist er mir wesentlich sympathischer noch geworden. Und ja, also mit ihm, deshalb, also ich würde jetzt gerne wissen, was aus ihm wird, was aus seiner Mutter wird.
Ich finde ihn aber auch gut geschauspielert, weißt du gerade, weil du sagst. Also ich finde ihn wirklich toll, weil der macht einen plausiblen Ossi, sage ich mal so. Also als er drüben ist, so ein bisschen linientreu, hier der Elite-Soldat irgendwie. Und drüben auf der anderen Seite passt er sich aber auch in diese Rolle wieder ein, aber hat halt diesen kleinen gewissen Unterschied. Also wie du schon sagst, das ist ein toller Schauspieler, mir gefällt er gut. Kennst du den irgendwo anders her, Anne-Marie, eigentlich, von vorher schon?
Nee, sagt mir jetzt nichts. Vielleicht Kinofilme, deutsche Erik,
ja, wie gesagt, ich kenne ihn ja nicht.
Nee, ich kenne den auch nicht weiter. Aber wenn ich jetzt einmal hier am Mikrofon bin, kann ich ja sagen, ich habe sogar diesen Sundance-Channel, habe ich hier in meiner Satellitenanlage gerade irgendwie gefunden. Ich weiß nicht, ob das der ist, aber steht da Sundance-Channel. Gibt es auch Sundance TV,
aber weiß nicht, ob das gleiche
Sundance
ist.
Sundance und Sundance HD gibt es auch.
Mal gucken, vielleicht läuft er. Die Frage an Marie, jetzt können wir mal die Katze aus dem Sack lassen.
Aber ich wollte eigentlich noch was anderes. Fiel irgendwie mal so die Bemerkung nebenbei, das wäre ein großer Erfolg gewesen für diesen Sundance-Kanal. Ja, also die Einschaltquoten von der Pilotepisode lagen bei 0,066 Millionen US-Zuschauer. Wenn man das jetzt mal in Relation setzt, von denen, die es empfangen können, ist das eigentlich sehr, sehr wenig. Also wir reden hier von 66.000 Zuschauern in einem Land wie USA. Die beste Folge hatte eine Einschaltquote von 143.000 Zuschauern. Ja, also in einem Land wie USA.
Naja, das, wie viel das kriegen liegt, denn den Sender?
Das liegt im Senderschnitt. Ja, das liegt im Senderschnitt auf jeden Fall von Sundance TV, aber ja, so einen riesen Ausreißer nach oben hat es auch nicht gebracht, dass es alle gesagt haben, jetzt muss ich doch mal in den Sundance Channel reingucken.
Aber es war auch kein Flop, so wie in Deutschland, um jetzt nochmal zu den Quoten hier.
Kein Erfolg, ne? Ja, um das mal zu relativieren.
Sind da die Online-Abrufe dabei?
Hier nicht, nein, das sind die Einschaltquoten.
Jedenfalls in Deutschland ist das Ganze ja mega gefloppt. Also irgendwie läuft ja immer in Doppelfolge, heißt 4 Wochen lang jetzt der Spaß, donnerstags auf RTL. Und in der ersten Woche irgendwie noch 3,2 Millionen Zuschauer, was halt so, ja, lala war, aber man sich da eigentlich schon echt viel mehr erhofft hatte. Das war ja für RTL so dieses Jahr das Highlight, das Zugpferd, was irgendwie komplett den Marktanteil des Jahres nach oben stellen sollte. Und da waren halt 3,2. Nicht so zufriedenstellend. Und jetzt nach Woche 2 ging es teilweise, also die erste Folge 2 Millionen, also von über 3 Millionen auf 2 Millionen. Und dann die zweite Folge der zweiten Woche dann schon nur noch 1,9 Millionen. Also nochmal weniger, was halt echt desaströs ist. Und damit hätte ich jetzt eigentlich auch nicht gerechnet. Zumal ja, also natürlich nach unserer Besprechung hier irgendwie ja schon, dass es inhaltlich nicht so ankommt. Aber weil wir ja gerade diesen Erfolg der deutschen Serie bei Fox gesehen hatten mit Club der Roten Bänder, was ja, das kam ja mega gut an, dachte ich jetzt, okay, Deutschland 83, quasi, ja, läuft doch selber hinaus, aber das hier ist das komplette Gegenteil. Hab ich auch nicht mitgerechnet.
So, und jetzt nochmal, was ich gerade angefangen hatte, unsere Hauptkritik eigentlich, sind wir uns, glaube ich, einig, ist, dass die Art und Weise, wie diese Serie leider dann zerhackt, stückelt wird auf RTL Now. Schön, man kann es online schauen, aber gefühlt alle 10 Minuten oder 5 Minuten, keine Ahnung, kommt ein Werbespot, da wird einfach zack gemacht, dann hat man immer noch mal irgendwas nebenbei gemacht, bis man irgendwann wieder die eigentlichen Schauspieler gehört hat, aber es ist also für mich unerträglich, ein Grund mehr, warum ich eben so Dienste wie Amazon Video oder Netflix mag, dass man das werbefrei, unterbrechungsfrei schauen kann. Also ich weiß gar nicht, wie du dir das dann nochmal, wie viele Folgen hast du gesehen mittlerweile, Annemarie? 3 oder 4?
Ich habe 3 gesehen und ja, die Mediathek ist so furchtbar. Also ganz ehrlich, sowas können die doch nicht machen, oder?
Naja, sie wollen damit Geld verdienen.
Also, naja, ja, also, das schreckt ja die Leute ab, dort was zu gucken. Also man hätte das ja auch anders lösen können. Wenn sie jetzt unbedingt Geld verdienen wollen, dann hätten sie halt ein Fenster oben in die Ecke gemacht, wo sie gesagt hatten, da, okay, da wird immer mal eine Werbung irgendwas eingeblendet. Also außerhalb des Videobildschirms, ja. Also wenn man es im Fenster schaut, ja, nicht im Vollbild natürlich.
Also wenn sie das halt meinetwegen in diese, also die Folge geht 45 Minuten und das sind 3 Teile zu teilen, um da dazwischen dann 2 Spots zu zeigen. Okay, aber eben noch in diesem ersten Teil, der 12 Minuten geht, 3 oder 4 Mal nochmal einen einzelnen Werbeclip zu machen. Also, ja, Jemine, also das zwingt mich ja jetzt schon fast dazu, dann lieber jetzt Donnerstag die normale Fernsehausstrahlung zu gucken mit 2 Werbeblöcken je Folge. Das ist ja noch angenehmer als das. Also, ich war richtig sauer.
Also, für mich ist es definitiv ein Grund, die Sache nicht auf RTL zu Ende zu schauen und zu warten, bis es irgendwo auf einem anderen Streamingdienst läuft. Und da gucke ich dann Werbe.
Ja, also ich muss mal gucken, was ist denn eigentlich
aus diesem deutschen Hulu geworden, was geplant war, wo sich irgendwie alle Sender mal zusammentun wollten und eine gescheite Plattform, weil das wäre ja die Gelegenheit, mal solche Sachen und RTL-Kette haben, sondern da würde ich gerne auch von ProSieben die Sachen in der Mediathek haben, alles in gescheiter Qualität und die restlichen Sachen auch noch. Ja. Da wäre ich auch gern bereit, so eine Gebühr wie bei Netflix irgendwie monatlich abzudrücken. Ja. Aber jetzt so, das schreckt mich ab. Ich werde jetzt nie wieder irgendwas gucken. Also
ganz kurze Frage, habt ihr das auf eurem Fernseher geguckt oder dann
am Ich habe es auf Notebook geguckt, auf meinem
Notebook. Computer, ja.
Ja, weil ich habe über Smart TV dann eigentlich ganz normal in die Mediathek, da konnte ich das gar nicht auswählen. Also die hatten irgendwie, da gibt es so Video-Highlights und irgendwas, Supertalent kann man da gucken und keine Ahnung, ganze RTL-Shows, ah, das war nicht dabei. Also ich musste da auch direkt hier über einen Laptop und RTL Now und dann auch da die Koordination und also nutzerfreundlich ist, also selbst das nicht. Und dann kommst du irgendwie drauf, hast du da plötzlich Vorschau von nächster Woche. Also ganz unterirdisch. Also 2015 kannst du sowas doch nicht mehr anbieten.
Mittlerweile, wie es besser geht. Ja, es gibt da so viele gute Vorbilder, wie sowas geht.
Also aber
Amazon kriegt es nicht gut hin.
Ja, Amazon ist auch nicht so. Also ARD zum Beispiel, die nutze ich ja sehr oft. Da immer einwandfrei, muss ich sagen.
Obwohl da ZDF komisch war, als wir Sedwitz besprochen hatten, hatte ich sie ja dann nicht auf der Mediathek geguckt, weil da die Qualität irgendwie zu schlecht war. Und dann hatte ich dann auf YouTube in HD gesehen.
Also du kannst auch, was ich schon mal empfohlen hatte, die Freeware Mediathek View heißt die. Ja, wenn ihr die installiert, dann könnt ihr aus den ganzen öffentlich-rechtlichen Mediatheken euch die Sachen, wenn sie verfügbar sind, halt innerhalb dieser 7 Tage halt runterladen, auch in HD, dann gemütlich offline gucken.
Also ich habe es nicht hingekriegt, dass das also in der Mediathek direkt irgendwie in HD war. Ist ja egal, wie gesagt, YouTube war es halt verfügbar und ist, glaube ich, immer noch verfügbar. Und na, wie gesagt, Deutschland 83, ich mag die Serie. Ich werde diese, was waren es, 8 Folgen auch irgendwann noch zu Ende gucken, aber leider nicht bei RTL und nicht mit Werbeunterbrechung, weil, versaut es mir.
Übrigens, Jonas Neid, der ja die Hauptrolle hat, der ist erst 90 geboren, also der ist erst 25. Ich jetzt irgendwie
hat schon Grimme-Preis, hab ich ja auch gesehen.
Der spielt jetzt auch, ich weiß gar nicht, Tannbach, die V-Miniserie, Leute, die schon.
Ich wollte sagen, haben wir nicht auch schon mal drüber gesprochen? Irgendwie?
Nee, das ist ein Buch, also ich habe das Buch gelesen, aber. Und er hat auch bei dem Kinofilm, der letztes Jahr lief, Wir sind jung, wir sind stark, auch sehr.
Erstausstrahlung, 4. Januar 2015, Tannbach, Schicksal eines Dorfes. Ich überlege gerade, haben wir das nicht irgendwie schon mal besprochen? Irgendwie sagt mir das dunkel was, aber.
Braunschlag Teil 2.
Wahrscheinlich. Das deutsche Braunschlag, Tannbach, Schicksal eines Dorfes. Nee, das stimmt, da spielt er auch mit.
Ja, genau. Also wir sind jung, der Kriminalist.
Das ist dann Teil 3.
Im Tatort natürlich. Oh, die Pfefferkörner. Oh, das habe ich früher immer gerne geguckt.
Naja, wie auch immer. Also ich, wie gesagt, wir können es nicht ganz, also ich kann es nicht ganz totreden, weil ich mag es, mir fehlt, aber ich habe das auch irgendwo mal gelesen, dass diverse andere Sachen bei der Bundeswehr dann auch nicht so ganz klappten, wo die sich aufgeregt haben. Da kann man sich natürlich drauf aufgeilen, beziehungsweise wenn man es, wie Erik, gedient hat, dann weiß man das einfach, dann kann ich das nachvollziehen, dann stört einen das, dann ist das halt schlecht recherchiert, aber wie gesagt, das hat mich alles nicht gestört. Ich habe nur die Schauspieler gesehen, die habe ich gemocht, habe die grobe Geschichte gemocht. Mir war klar, dass es halt so eine fiktive Geschichte ist mit so ein paar Eckpfeilern, die tatsächlich real existierend waren, und in der Beziehung, in dieser Konstellation habe ich es gemocht und fand es erstaunlich solide und auch spannend für meinen Teil. Wie gesagt, das Einzige, was wirklich ein großes No-No ist, ist leider die RTL Mediathek, aber das haben wir ja nun oft genug gesagt, und insgesamt schaut euch einfach mal, wie wir es bewertet haben.
Kann man nicht haben. Oft genug sagen. Das kann man nicht oft,
kann
genug,
man
sagen.
Nicht oft genug sagen, aber man kann man, auch man einfach kann ja bis zum 11. Dezember, oder man hört es etwas später, am 11. Dezember erscheint es auf Blu-ray und DVD. Wer es da gucken will, dann garantiert ohne Unterbrechung.
Kann man überhaupt mittlerweile RTL, das Live-Fernsehen irgendwie im Internet als Stream gucken?
Keine Geht Ahnung, ist mir irgendwie egal. Doch, muss gehen. Wo kommt hier? Nee, ProSieben kommt das. Dieses Germany's Topmodel da. Das guckt jemand, den ich kenne.
ProSieben hat ab und zu mal, oder immer, weiß gar nicht, auch so einen Livestream.
Genau. Na gut, dann kommen wir zu einer Sache. Also erstmal so ein kleines Zwischenspiel sozusagen. Master of None. Wir, Annemarie und du, also Annemarie, ich und Annemarie haben es beide, ich weiß schon, was ich sagen wollte. Wir haben es zu Ende geschaut.
Und genau, das war die Netflix-Serie, die wir beim letzten Mal.
Und ich fand es großartig. Und ich hoffe, dass da noch was kommt.
Ich fand es auch großartig, ja. Muss ich auch sagen. Nachdem ich am Anfang ja noch nicht so angefixt war, nicht so begeistert.
Und ich fand auch, ganz kurz nochmal, das Ende genial. Wunderbar. Also sehr, sehr überraschendes Ende, wo man nicht gerechnet hätte damit.
Aber es macht einen sehr froh. Also ich komme auch sehr, sehr raus. Bin total des Lebens froh. Die hat mich komplett erheitert. Ich liebe die Charaktere, das ganz starke Folgen. Also so viele verschiedene Themen aufgegriffen, die echt so auch gut aufgegriffen. Also nicht nur, dass sie eine Folge über Sexismus gemacht haben, nein, sie haben es auch noch gut gemacht und so für jeden Idioten verständlich, was Problem unserer Gesellschaft ist. Und also richtig tolle Serie überhaupt. Also ich glaube, es wurde ja mal so als Komödie verkauft.
Ja, aber das ist mehr so fast philosophisch an manchen Stellen sogar, finde ich. Und ich fand, ich habe Annemarie auch gefragt, ob sie die 9. Folge war das, glaube ich, die 9. Episode gesehen hatte, wo es dann so eine Beziehungsanalyse gibt zwischen den Paaren, also wie die sich so entwickelt, so von erster Liebe bis, was dann halt so kommen könnte am Ende. Einfach genial.
Streit.
Ganz, ganz großes Ding.
Ja, also kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der die erste Folge mal gucken. Wenn ihr es nicht ganz so gut findet, trotzdem mal weiter gucken. Und
bis ihr 10 Folgen durch habt, dann werdet sehen, es lohnt sich.
Wirklich, eine halbe Stunde, 10 Folgen. Nee, also ich denke mal so ab der 3., ab der 4. Ist man dann auch von den Charakteren mehr als begeistert. Also hier ihre Folge, also ihr Ausflug in der Folge nach
Las Vegas? Nee.
Nee, nicht das. Na hier, aber wo sie ihren Ausflug nach. Aber was ist denn?
Ich weiß auch nicht. Aber jedenfalls kam sie
zum Flieger. Ja, mir fällt so krass so. Auf jeden Fall, boah, die Folge ist so gut. Ja, genau. Also Master of None. Unbedingte Empfehlung. Also wer jetzt an Weihnachten mal was Schönes sehen will. Und es ist wirklich schön. Also,
und wer Netflix hat, ist ein Selbstläufer. Ihr habt es drauf. Also einfach anklicken,
anmachen.
Ja, genau, und
es geht ja immer weiter.
Ja, einfach, kommt durch. Jessica Jones, hast du zu Ende geguckt?
Jessica, genau, sie heißt immer noch Jessica, Gott sei Dank. Hatten wir ja auch in der letzten Folge besprochen, die neue Netflix Marvel Superhelden Serie Jessica Jones. Habe ich durchgeguckt.
Nicht so viel spoilern, weil ich hänge immer noch bei der Anfang der zweiten.
Anfang der zweiten Folge, wie lange hängst du denn an einer Folge?
Ich habe noch nicht weitergeguckt. Das war
Gott. Also die erste Hälfte der Staffel hat mir ausgezeichnet, hat mir einwandfrei gefallen. Dann so im letzten Drittel war es nicht, war es immer noch gut, aber irgendwie jetzt nicht so locker, leicht, schön, toll wie am Anfang. Aber trotzdem okay. Und das Finale fand ich dann wieder sehr gut. Also mit so einem kleinen Hängerchen, aber das hat ja so eine Serie oder eine Staffel einer Serie manchmal so an sich. Und ich glaube, das ist dann jetzt wieder das Problem an Netflix, dass man alles sofort verfügbar hat. Wäre das jetzt eine Serie, die ich ganz normal Woche für Woche schauen würde, wäre mir dieser Einbruch in der Story und aber auch in der Charakterentwicklung nicht so stark aufgefallen. Aber trotzdem kein Grund, da nicht reinzuschauen. Es war halt einfach so ein bisschen, anstatt 10 Punkte waren das dann halt nur mal 7 Punkte, die es da gab im Vergleich. Und das Finale dann wieder echt gut. und das finale Ende irgendwie so für mich zumindest so abrupt überraschend gut.
Aber abrupt heißt auch, dass es weitergehen könnte, wird?
Ich glaube, offiziell ist, also ja, natürlich könnte es weitergehen. Also Jessica lebt noch, Achtung, Freude, wen überrascht. Wir wissen ja schon, nächstes Jahr wird es auf jeden Fall von Luke Cage die nächste Netflix-Serie geben. Das war ja, ich glaube, den kennt ihr schon aus der ersten Folge, ihr Nachbar.
Ja, dieser
Bar-Inhaber. Ja, genau, der hat eine Kneipe, ja, genau. Er wird ja dann seine eigene Serie kriegen und da wird sie ja auf jeden Fall dann auch auftauchen, genau. Also ich hoffe, es gibt nur zwei, ich gehe eigentlich davon aus, dass es eine zweite Jessica Jones Staffel gibt und es gibt auch in der letzten Folge eine Figur von Daredevil kommt im Finale vor.
Okay.
Ja, genau, also da auch Empfehlung.
Na gut, ihr seht also, wir haben dieses Jahr doch ein paar Serien besprochen, die wir auch zu Ende geguckt haben und die sich lohnen, weiterzugucken, die wir auch nochmal an dieser Stelle entsprechend lobend erwähnt haben. Weil, wie gesagt, es sind halt ein paar Sachen, die man vielleicht auf Anhieb gar nicht so als kleine Perlen wahrnimmt, unter anderem Mozart in the Jungle oder eben, wie gesagt, Master of None und na gut, so Marvel-Produktionen sind ja meistens fast ein kleiner Selbstläufer. Dann haben wir am Ende die dritte deutschsprachige, zweite deutsche Serie Weißensee Staffel 3 in dem Fall. Das ist quasi das große Finale. Wer jetzt sagt, oh, Weißensee Staffel 3, ich habe 1 und 2 noch nicht gesehen. Annemarie, irgendwo kam das, glaube ich, kann man das im Streamingdienst gucken? War das auf Watch Ever oder? Du hast es beim letzten Mal schon mal gesagt, ich habe es leider nicht mehr parat. Jedenfalls und ist jetzt die dritte Staffel ist, glaube ich, die ist im Free-TV-Premiere schon ein bisschen länger her, nicht länger her, aber es ist eine Weile schon veröffentlicht worden und jetzt ist die auf DVD draußen und jetzt habe ich mir die nochmal angeguckt. Wir haben eine so eine Promo-DVD bekommen und konnten uns das angucken. Wir können auch nochmal einmal Staffel 1 bis 3 als Blu-ray verlosen, also wie das geht, einfach in den Beitrag reingucken, könnt ihr entsprechend dann einmal gewinnen. Und ich muss sagen, ich bin ja bei solchen deutschen Serien immer ein bisschen zögerlich. Ich wusste zwar, Weißensee ist sehr gut und ich kannte ja und habe 1 und 2 gemocht und dachte mir, na gut, habe jetzt gerade nicht so viel Zeit und nicht so viel Lust, schaue ich doch mal in die erste Folge wenigstens rein. Und es hatte mich unmittelbar, sagen wir mal, am Schlawittchen und ich habe direkt die ersten 2 Folgen geguckt. Das Gute bei dieser Serie ist ja, es sind am Ende jeweils, also pro Staffel halt nur 6 Episoden. Man ist da eigentlich auch relativ schnell durch. Die gehen zwar so an die 50 Minuten bis eine Stunde, ich bin mir gar nicht sicher von der Laufzeit her, und spielt jetzt in der dritten Staffel, also es ist immer zeitlich so ein bisschen eine gewisse Distanz, mit einem relativ großen Abstand. Also es gibt dann auch einen Spoiler. Erik, der hatte nur die erste Staffel gesehen und hat die zweite Staffel nicht gesehen. Der wurde am Anfang der dritten Staffel gleich gespoilert. Ich werde es einfach mal außen vor lassen. Jedenfalls hat unser Martin Kupfer, gespielt von Florian Lukas, so ein kleines Team. Er ist nicht mehr bei der Armee, sondern arbeitet jetzt in irgendeiner Möbelfabrik und wir befinden uns quasi am Vorabend, also sinnbildlich am Vorabend der Grenzöffnung und wir erleben die Grenzöffnung aus einer ganz neuen Perspektive. Und das fand ich an dieser Serie dann auch so spannend. Man hat quasi so dieses Gefühl, man erlebt diese Bonzen, denn die Familie Kupfer, das muss man wissen, die gehören alle zur Staatssicherheit, also sind alle dort irgendwie relativ hochrangige Offiziere und mehr oder weniger linientreu. Das größte, ja, der Vater, der Kopf des Hauses sozusagen, der ist so ein bisschen eigentlich ein lockerer Geist, der hat auch ein bisschen so ein weiteres Umfeld, der etwas älter, der älteste Sohn von beiden, der ist mehr so linientreu, mehr sturköpfig, der hat dann auch Probleme. Da gibt es dann eine Sache, wo ich echt überrascht war in der ersten Folge, gibt es eine sehr, sagen wir mal so, imposante Szene mit dem Pfarrer, der so eine, für mich so eine Lieblingsfigur war aus Staffel 1 und 2. Der bekommt dann eine ganz seltsame, tragische Rolle zugespielt auf einmal. Und die Serie entwickelt sich so und wir haben dann, glaube ich, Annemarie, erste Folge oder zweite Folge ist die Grenze gleich auf. Weißt du das noch aus dem Kopf?
Erste Folge. Ich habe erst eine gesehen. Achso. Und ja.
Ja, genau. In der ersten Folge ist die Grenze gleich auf. Und wie gesagt, in der zweiten Staffel passiert etwas, was sehr eingreifend ist, was sehr emotional ist, wo unserer, für mich so, die Leitfigur, dieser Martin Kupfer, also gespielt von Florian Lukas, so ein Tief bekommt. Und in dieser dritten Staffel kommt dann eine neue Figur rein. Also es ist ja selten eigentlich, dass eine Figur in der letzten Staffel nochmal eingeführt wird irgendwie. Und die füllt diese Lücke in gewisser Weise aus. Es ist eine Journalistin aus dem Westen, die sehr, ja, frisch, sehr, sehr engagiert wirkt irgendwie, die sehr unkompliziert ist und die der einen Seite halt erstmal den Osten fotografieren will, zum anderen aber dann, wie gesagt, mit der einen oder anderen Person und der einen Person eine ganz wichtige Rolle spielt. Und auch Katrin Sass, die in dieser Rolle, also ich habe auch noch die ersten zwei bis jetzt gesehen, wahrscheinlich eine tragische Rolle noch nehmen wird, weil wir wissen ja, sie hat für die Stasi gearbeitet und engagiert sich jetzt für das neue Forum und natürlich kocht es so ein bisschen auf und nachdem die, sag mal, die friedliche Revolution stattgefunden hat, ist natürlich auch der Weg in die Stasi-Unterlagenzentrale geöffnet und da kann man sich vorstellen, was da wahrscheinlich passieren wird. Ich finde es eine ganz, ganz großartige Serie, gerade weil eben auch so diese Rolle, man will ja nichts schönreden, aber diese ganzen Stasi-Bonzen, SED-Bonzen, es ist einfach interessant, das mal auch aus diesem Blickwinkel die Grenzöffnung zu sehen, also wie quasi so gediegene Leute, die hatten ihre Schäfchen im Trockenen, plötzlich alles unter ihren Füßen berechtigt oder nicht berechtigt, also eher berechtigt wahrscheinlich, zerbröseln sehen, die ihre ganze Existenz von heute auf morgen plötzlich quasi sich in Luft auflösen, die ganzes Weltbild zerstört wird.
Ich meine, aber ja? Muss ich mal ganz kurz einhaken. Sag mal, aus deiner Erfahrung, ist es tatsächlich jemandem passiert, damals von denen, die irgendwo in der Stasi sich festgehakt hatten oder in der Partei, dass die wirklich Angst hatten, was da passiert? Also ich habe eher so das beobachtet, dass gerade die haben eigentlich die wenigsten Sorgen gehabt.
Ja.
Und die sind auch danach wieder nach oben, außer jetzt Lehrer oder sowas, die hatten schon Schiss. Aber ich sag mal so, die irgendwie Betriebsleiter oder Partei oder irgendwas waren, die haben sich überhaupt keine Sorgen gemacht.
Die hat es
dann danach auch gleich wieder nach oben gespült.
Ich weiß von einem, also ohne jetzt Namen zu nennen, wie gesagt, ich kenne ihn auch so persönlich.
Der Erwin kennt den auch. Der Erwin.
Aber der war halt irgendwie Stasi-Offizier irgendwo in Leipzig, auch so Fernmelde-Drillala, kein Dummer und am Ende war er Straßenbahnfahrer. Ich meine, und ist dann nie wieder rausgekommen. Also hat es auch nicht ganz einfach. Ich glaube, das Problem war auch, wenn du es einmal dann so geoutet worden bist, es mag sein, dass bestimmte Positionen, also die auch das geistige Niveau hatten, aber ich glaube, das waren dann auch nicht so die ganz doofen Linientreuen, die einfach nur hinterher getappt sind.
Ja, und von denen reden wir ja hier in der Serie auch. Das sollen ja auch hochgestellte Leute sein, die sich Gedanken machen und reflektieren.
Ja, aber du siehst ja
so.
Schon, der oberste, weiß ich, der Major da oder sowas, der dann am Ende nur noch säuft oder sowas, der war auch blöd. Der war halt nur zum richtigen Zeit, am richtigen Ort und der ist halt rausgefallen. Ich denke mal, kommt auch nur die Räder in der Serie und säuft sich zu Tode oder so, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also ich denke schon, dass ein Großteil da die Fälle davon schwimmen sah und da nichts wieder gekommen ist. Also wenn man da nicht einigermaßen vorgesorgt hat und das ein bisschen Weitblick hatte, ich glaube, da war da relativ schnell Schluss. Und ja, und das finde ich halt spannend auch mal zu sehen. Also ich meine, keiner von uns, also ich persönlich im Umfeld, hat das auch nie so wahrgenommen mit dieser Dramatik und auch so diese friedliche Revolution. Gut, man war da auch auf der Straße, ist mitgelatscht irgendwie als Kind irgendwie, aber das hatte gar nicht so diesen, also weder das eine noch das andere. Und ich finde es halt trotzdem für mich so aus meiner jüngsten Vergangenheit, das nochmal so jetzt so aufbereitet zu sehen und das so für mich auch so authentisch zu sehen, was für eine Rolle das gespielt hat, dass die, ich weiß nicht, ob das wirklich so war, dass die wirklich dann darauf gehofft hatten, dass die Russen anrufen, ja, wir rücken jetzt hier ein, oder dass die Angst hatten, dass die Russen kommen und da irgendwie quasi wieder alles befrieden, so nach dem chinesischen Vorbild, was da angebracht wird. Also das fand ich halt
das
interessant.
Das damals schon. Also ich war ja damals, das war 88 war das schon, habe ich mich mit so einem Kumpel zusammen, wir sind immer mal runtergefahren nach Greiz von Gera aus, da gab es damals so eine kleine Truppe, die haben da schon so erste kleine Aktionen gemacht und so, da haben wir halt so Schablonen gehabt und haben dann so ganz schnell mit Autolack so Graffitis an die Wände gesprüht und sowas. Und das war halt noch eine richtig heikle Sache. Und da gab es dann auch so die ersten kleineren Bewegungen und die sind aber noch von der Polizei richtig hart niedergeschlagen worden. Erst als dann wirklich so die Westkameras da waren, haben sich dann auch die DDR-Polizisten weniger getraut, da vorzugehen, weil die dann wussten, das kommt dann gleich in Nachrichten und so. Und da hatte man damals schon so Bedenken gehabt, wie das Ganze weitergehen soll. Denn es gab ja das Beispiel aus China, wo das wirklich mit ganz harter Hand niedergeknüppelt wurde, die Revolution. Und es gab ja auch schon die Fälle hier mit der Tschechei und hier mit dem, 13. Juni oder so, wo halt auch schon mal die Russen zu Hilfe gerufen wurden und man wusste halt nicht, wie geht das weiter, ne?
Ja, das wird ja angesprochen. Also ich denke mal, das ist so ein Teil authentisch, wo die sagen hier, ja, sie hatten Pläne, sie können jetzt hier von heute auf morgen irgendwie 80.000 Leute einfach mal so wegsperren, irgendwelche Lager und sowas. Und da fragt man sich halt, ich meine, man muss ja immer mal auch sehen, wie, ich sag mal, die ehemalige DDR entstanden ist, also was da für ein Hintergedanke war und dass man dieses Leitbild da so pervertiert hat und dann plötzlich im Prinzip nicht anders gehandelt hat als irgendwelche Nazis, also war schon erstaunlich. Also wie gesagt, man muss es alles ein bisschen relativiert sehen und das ist halt ein Film und es ist natürlich überspitzt und überzeichnet, aber ich denke mal, in vielen Punkten ist es so oder zumindest doch so nah dran, so ähnlich geworden oder auch so diese Misswirtschaft, die in der Pilotfolge noch gesagt wurde, wo die dann hier bauen und dann fehlen einfach die Schrauben, um irgendwie einen Schrank zusammenzuschrauben. Also das kann ich mich dunkel dran erinnern, dass es da so Missstände gab, aber ich kann es auch nicht wirklich mehr so nachvollziehen und das nochmal zu sehen und zu sagen, das kann doch nicht sein, dass da einfach mal irgendwo ein paar Schrauben, ein paar Nägel gefehlt haben. Das ist einfach irgendwie total
die wirtschaftliche Situation wurde natürlich in Richtung Wende wurde das immer dramatischer. Also vorher hatte man sich halt immer noch auf diverse Art und Weisen beholfen. Dann war es so, dass der große Bruder Sowjetunion damals ja auch zerfallen ist. Und damals gab es ja auch noch viele Wirtschaftshilfen aus Russland oder aus der Sowjetunion damals. Und das ist natürlich dann gegen Ende dann alles weggebrochen. Ja, und die Kredite mussten halt auch irgendwie bedient werden. Und ja, die Wirtschaft war halt eine Misswirtschaft zu DDR-Zeiten. Also die Planwirtschaft konnte ja nicht funktionieren und das wurde halt dann immer dramatischer. Es gab halt immer weniger. Also in den Läden wurde es auch immer weniger. Ich habe das vielleicht noch ein bisschen mehr mitgekriegt als ihr dann. Und ich hatte halt auch persönlich noch ein paar Themen, die mich dann halt dazu gebracht haben, mich dann gegen das System zu stellen. Und das war schon echt nicht ohne. Und wo wir damals bei den ersten Demos waren, dann auch schon in Gera, wo dann noch keine Westkameras da waren, ja, wo auch die großen Demos, von denen man später gehört hatte, noch lange nicht so weit waren, da standen mir wirklich auch Polizisten gegenüber. Und da kann mir auch keiner sagen, so wenn die jetzt da einen Befehl bekommen hätten, die hätten da nicht losgeschossen oder irgendwas gemacht. Also deswegen sind mir da die Leute auch immer suspekt, die sagen, ja, wir hätten ja nichts gemacht. Das war schon eine sehr bedrohliche Situation damals. Ich meine, die Gruppe war halt auch nicht groß. Es waren vielleicht irgendwie 50 Leute oder so, ne? Es war halt nicht viel. Und du stehst da halt irgendwie so 200 Polizisten einfach mal gegenüber, die irgendwie voll bewaffnet sind mit Schilden und sonst was, ne?
Ja, das ist ja das. Und du hattest halt auch noch ein anderes Obrigkeitsdenken damals. Ich glaube, heute ist das auch nicht mehr so ausgeprägt und ein ganz anderes Respektgefühl. Und ich finde halt, Weißensee ist eine der wenigen Serien, die ich wirklich mag, wo ich wirklich jedes Mal überrascht bin, wie gut sie ist, wie packend erzählt sie ist. Also ich habe halt zwei Folgen am Stück geguckt und hatte nie das Gefühl, ach, das ist irgendwie langweilig. Das ist wirklich jede Szene, ohne dass es jetzt reißerisch ist oder ohne dass es irgendwie mit Action geladen ist, sondern einfach so dieser wahnsinnig guten Schauspieler, sei es nun so Sympathieträger, sei es auch so dieser, wo du sagst, was für ein Arschloch ist das einfach, was für ein linientreues SED-Schwein, was auch immer. Also so dieses, die spielen einfach ihre Rolle verdammt gut und das macht so diesen ganzen Flair dieser Serie aus. Und ich denke, das ist auch so eine, die man in 10 Jahren auch nochmal auf DVD oder Blu-ray rausholen kann und sich angucken kann, weil es einfach toll gemacht ist. Also das ist nicht langweilig und ich glaube, ich habe nochmal Lust, auch nochmal irgendwann bei Gelegenheit nochmal in die ersten Folgen reinzugucken. Einfach genial.
Ich hoffe, die anderen beiden wissen auch, dass sie was sagen dürfen. Aber ich wollte nur kurz zusammenfassen. Also hier zeigt sich auch der wesentliche Unterschied zu Deutschland 83, denn Weißensee fühlt sich zu jedem Zeitpunkt irgendwie echt an. Es fühlt sich zu keinem Zeitpunkt an, als hätten sie irgendjemanden in irgendeine Uniform reingesteckt, wo er eigentlich normal nicht reingehört. Weißt du, siehst, das passt halt hinten und vorne nicht und er kann halt Sachen, die er eigentlich in dem Moment nicht können kann und sowas. Weißensee fühlt sich halt von vorne bis hinten echt an und Deutschland 83 eben nicht. Und das ist der entscheidende Unterschied.
Ann-Marie, wie sieht es bei dir aus? Bist du genauso angetan wieder von Weißensee?
Ja, genau. Also ich kann dir eigentlich dann nur in jedem Punkt recht geben. Das ist
ausnahmsweise. Nein.
die ersten zwei Staffeln liegen jetzt auch schon ein ganzes Stück zurück und irgendwie, also ich habe die Serie dann nicht auf dem Plan und jetzt habe ich die erste Folge der dritten Staffel gesehen und ich war halt sofort wieder dran. Also ich wusste genau, hier Familie Kupfer und wow, wir sind jetzt hier am 9. November und das war halt, du bist halt, also für mich fühlt sich das, ich habe jetzt mal nachgeguckt, gibt ja gerade mal 12 Folgen bisher. Also ich habe das Gefühl, es gibt schon viel mehr Folgen, dass wir schon viel länger dazu was gesehen haben, bei der Familie oder bei den Familien da mittendrin waren und also diese erste Folge jetzt, die hat mich wieder komplett reingezogen und gerade das Ende war so gut gemacht, da muss ich Erik jetzt auch recht geben. Also das war, ist ja vielleicht auch nochmal ein anderes Thema. Also da, wie sie da gespielt haben zwischen Original Ausschnitten von damals versus jetzt das Zugespielte oder das jetzt Gespielte dann noch. Also ich habe da immer wieder Gänsehaut, wenn ich sowas sehe. Und die sind eben, dein, wie du ja gerade auch gesagt hast, so gute Schauspieler. Also es hat mich da wieder komplett mitgenommen. Und hätte ich noch Zeit gehabt, hätte ich auch direkt noch eine zweite Folge geguckt. Und eigentlich schade, dass dann wieder nur 6 Folgen davon geben wird. Und ich glaube aber, ich habe auch gehört, dass dann die letzte Staffel sein würde.
Alex, du hast es ja noch nicht gesehen. Und das ist wirklich ein großes Mango. Ich habe gerade mal geschaut, nebenbei, bei Netflix ist es verfügbar. Guck mal rein. Also ich denke, das ist eine Serie, die dich auch unmittelbar packen wird. Was vom Erscheinungsbild ist es, glaube ich, auch so am Anfang auch so, dass du auch denkst, so, naja, aber es ist wirklich so, du machst eine Folge an und du bist sofort dabei. Und wie Anne-Marie schon sagte, bei mir war es auch so, ich habe relativ spät angefangen um 10 und wollte eigentlich eine gucken für den Podcast schnell und habe dann wirklich 2 geguckt und hatte überlegt, noch weiter zu gucken. Also es ist einfach, du bist da drin und es ist so dicht, wie du schon sagtest, es ist so viele Handlungsstränge, ohne dabei aber so fasrig zu wirken.
Ja, und auch nicht solide zu überladen, Geschichte. Sondern genau. Ja, das sind auch Sachen natürlich hier auch sehr gut gemacht, die dann die Storys, die dann wieder ineinander sich fügen ohne Probleme. Es wirkt nicht konstruiert, sondern eben ein ganz natürlicher Fluss. Und das gefällt mir auch. Also das macht die Serie echt aus. Ganz kurz, du hast jetzt gesagt, es gibt es bei Netflix. Also bei Netflix gibt es nur die ersten 2 Staffeln. Bei Amazon gibt es auch die 3., aber im Moment nur gegen Bezahlung.
Gegen Cash. Da kann man sie eigentlich, glaube ich, fast kaufen. Ich weiß gar nicht, was kostet eigentlich Blu-ray also und Dingsbums zusammen?
Bei werstream.es wird jetzt angezeigt, 3. Staffel für 13,99.
Naja. Also es passt. Also es lohnt sich auf alle Fälle, wer noch ein Geschenk sucht oder wenn man weiß, okay, die Eltern oder Freunde haben Staffel 1 bis 2 schon gesehen und das ist, also es ist eine tolle Serie und die kann man sich halt immer wieder angucken. Und das ist halt das Entscheidende bei diesen Dingen, glaube ich. Alex, ist das was für dich?
Ja, reizt dich das? Ja, das ist richtig. Ja, da gucke ich mir auf jeden Fall mal rein. Das,
du hast wirklich noch keine einzige Folge von Weißen
Serien? Boah, ich glaube, in der ersten Staffel habe ich mal reingeguckt, aber da hat es mich jetzt nicht so gepackt, warum auch immer. Ich weiß nicht mehr genau, das ist schon länger her jetzt, wie ihr gesagt habt, aber irgendwie hat es, oder habe ich es im Fernsehen gesehen? Ich weiß es nicht mehr. Das ist schon lange her. Von daher müsste ich dann noch von vorne vielleicht nochmal anfangen.
Eigentlich auch schade, dass die ARD da so stiefmütterlich damit umgegangen ist. Ich glaube, sie hatten jetzt zum 3. Oktoberwochenende diesen Jahres, hatten sie, glaube ich, die 3. Staffel irgendwie so
umherum. Naja, in der Zeit vom 29. September bis 1. Oktober, auch in Doppelfolgen sogar, also dann sogar hintereinander relativ kompakt. Verstehe ich auch nicht, weil es ist eigentlich ein Format, was, denke ich mal, ganz gut läuft. Und diesmal ist es wenigstens so, beim letzten Mal war es ja so, da kam ja, glaube ich, im Mitte des Jahres die DVD raus und erst im Herbst oder so war die Ausstrahlung. Ja. Da war es ja auch schon so ähnlich. Also es ist nicht ganz nachvollziehbar. Eine Frage an Marie, da du ja auch bei Staffel 1 und 2 so voll dabei warst, warst du auch nochmal von der Eröffnungsszene überrascht? Also um unseren Arbeiter jetzt in der Möbelfabrik, wie das Ende, also mir war das Finale der zweiten Staffel irgendwie komplett entfallen und ich dachte mir dann so, ach scheiße, genau, da war ja was.
Hä, wer?
Mit seiner Freundin da.
Der Spoiler.
Naja, gut, ich sehe schon, man kann es jetzt nicht weiter ausführen.
Welcher Arbeiter denn?
Na, der vorher bei der Möbelfabrik arbeitet, der früher bei der NVA war, der Martin Kupfer.
Ach so, ja, sag doch Martin. Ja, mit der Freundin, ja klar, wusste ich das noch.
Ich fand das emotional erstmal wieder, dachte mir, oh nee, dumm gelaufen. Und wie findest du die neue, also die Fotografin aus dem Westen?
Ja, bin ich jetzt gespannt, wie die jetzt noch eingearbeitet wird, aber das war ja schon mal ein sehr positiver Einstieg, fand ich zumindest in der ersten Folge.
Also ich habe sie, wie gesagt, erste und zweite gesehen, sehr, sehr sympathisch.
Das ist so krass, wie sie da aus dem Bett und dann so, er sagt dann, ja, die Grenze ist auf oder die Mauer ist auf. Und sie so, was? Und flippt aus und dann so schnell raus. Also es war echt gut gemacht. War so am liebsten, oh komm, ich will jetzt mit euch da rausgehen.
Ja, so authentisch vor allen Dingen. Das war halt so, wo nicht aufgesetzt. So nachvollziehbar. Und eine geile Bude hatte ich. Ich meine, sieht zwar ein bisschen ranzig aus, aber trotzdem ein tolles Loft. Wohnst du auch so, Anne-Marie, in Berlin?
Ich wohne ja in Ost-Berlin.
Ach so.
In
West-Berlin. Ist das nicht so schön, meinst du? Nee, aber also ganz, ganz heißer Tipp. Also wenn ihr immer schon mal überlegt habt, eine deutsche Serie zu schauen, dann schaut euch Weißensee Staffel 1 bis 3 an. Also die ist einfach genial. Und wenn es Hörer gibt, die überhaupt nicht mögen, dann einfach mal in die Kommentare, warum ihr die nicht mögt, würde mich wirklich sehr interessieren. Weil, warum? Was? Was lachst du?
Nee, nix. Also jetzt die Leute schreiben, warum sie was nicht mögen.
Naja,
ich dachte, wie die gewinnen dann die DVD-Box.
Nee, gewinnen, das ist...
damit wir die Hörer entsprechend dissen und blocken
können. Nee. Also eine tolle Serie.
Mal namentlich vorgelesen.
Was hast du?
Sowieso hat es euch gemerkt. Was?
Achso, die negativen Kommentare. Nee, würde mich interessieren. Also wenn man sowas, warum man sowas nicht mag. Also man ist ja auch mal...
kann man sowas nicht mögen.
Genau. So, das war's also auch zu Weißensee. Ihr seht diesmal 3 deutschsprachige Serien ganz unterschiedlicher Kultur. Ganz unterschiedliche Ausprägung und das Highlight quasi zum Schluss. Das seht ihr auch an den Bewertungen. Besser geht's kaum. So, das soll's dann gewesen sein, wenn Annemarie nicht noch irgendeine Kleinigkeit hat. Ich weiß es nicht. Ansonsten war das erstmal so die reguläre, normale letzte Ausgabe im Jahr 2015. Aber Puh. Keine Bange, es kommt noch ein paar Podcasts. Es kommen noch zwei Adventssonntage und ein Weihnachtsspecial. Und dann.
Und ich habe jetzt noch als Rausschmeißer ganz kurz. Ein Witz. Homeland ist gerade für eine 6. Staffel verlängert worden. Guckt denn jemand von euch noch?
Nee, also ich nicht. Aber Alex war der Einzige, der länger dran geblieben war, aber ist auch aus
dem Homeland. Ich sammle erstmal wieder, weil die 5. läuft ja jetzt irgendwie gerade. Ja. Und das sammle ich jetzt erstmal, dass ich dann mal in einem Rutsch gucken kann.
Na gut. Ja, und The Affair läuft ja auch auf Showtime, auch für eine 3. Staffel jetzt verlängert. Da bin ich noch in der 2., die läuft im Moment ja noch. Und ja, mal gucken, da, wie ich das dann finde, am Ende der 2., ob es noch eine 3. geben sollte.
So, dann in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
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 www.fortsetzungfolgt.net
Ja, ganz kurz noch, hört ihr jetzt den Wasserkocher im Hintergrund? Nö. Ist das zu laut?
Ist schon okay, mach nur.
Ja. Gut, dann Schnitt jetzt hier, ne?